Einen wunderschönen guten Sonntag. Wir haben den 27. Oktober, es ist 10.05 Uhr und es ist ein Start in eine gruselige Woche. Denn die Ferien sind vorbei und dadurch geht die Schule wieder los. Und es ist Halloween. Was geht ab, Billy?
Als du gesagt hast, es kommt eine gruselige Woche, dachte ich so, okay, was kommt alles Gruseliges? Da habe ich so an so verschiedenste Themen gedacht, dachte, nee, du meinst wahrscheinlich wirklich nur Halloween und nicht die anderen Themen, die so in der Welt passieren. Okay, ja.
Ja, können wir gleich mal gucken,
was es da so gibt. Ich bin für alles bereit, yes. Also ich bin so komplett so mental am Start, egal was du heute besprechen willst, egal ob das jetzt Einlegen von Gurken ist oder Präsidentschaftswahl oder Wirtschaftspolitik oder egal was, ich bin für alles am Start. Tech bin ich auch bestens informiert und Starbucks aktuellste Zahlen, alles da, was brauchst du?
Nice, hast du deinen Ritalin genommen heute Morgen? Das sieht gut aus.
Ich glaube, man nennt das Ausschlafen, aber ja.
Wow.
Nicht aber ich habe hier auch meinen geilen Stack. Also ich habe hier auch meinen ganzen, wie sagt man, meinen ganzen Supplement-Stack. Aber das Ritalin ist nicht dabei.
Nee. Das fand ich ganz spannend. Eine Freundin von Chiara hat jetzt Erwachsenen-ADHS quasi diagnostiziert bekommen. Mm. Und die meinte, dass es ihr damit irgendwie, dass es ihr jetzt total viel besser geht mit den Medikamenten. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ist es Ritalin, I don't know. Sie merkt das daran, dass sie nach dem Kochen die Küche kein Mess mehr ist, dass sie irgendwie die Küche danach beim Kochen quasi das hinkriegt, nicht alles zu sauer, also eine Sauerei zu machen, weil sie wieder vergisst, dass irgendwas worum steht so ungefähr, sondern dass danach einfach die Küche einigermaßen aussieht. Fand ich spannend und dachte, wenn das eines der größten Symptome ist, ich glaube, dann haben wir viele Menschen in der Gesellschaft, die Medikamente brauchen.
Oder Disziplin, einigen, aber gut. Ja,
ich weiß nicht. Es ist nicht, als hätte die Ärztin gesagt, das ist der Grund, weil, sondern sie hat selber gesagt, daran merkt sie es selber am meisten. Mhm. Fand ich irgendwie spannend, dass das irgendwie so ein Faktor war.
Interessant, ja. Ich meine, Game Changer.
Ja, also stell dir mal vor, das habe ich wirklich ein bisschen drüber nachgedacht, als sie das erzählt hat, dass ich dachte, das ist so wie, ich habe ja keine Brille, aber ich frage mich manchmal, wann ist so der Punkt, dass man merkt, dass man eine Brille bräuchte? Weil früher als Kind hast du ja dieses, deine Eltern sagen irgendwann so, du guckst so komisch oder du kriegst Kopfschmerzen, wenn du irgendwas machst oder keine Ahnung was. Ja. Und aber keiner kann mir jetzt ja sagen, also wahrscheinlich kann man dann Tests machen, ehrlicherweise, aber ich weiß jetzt ja nicht, habe ich 100% Sehkraft, habe ich 190 oder habe ich vielleicht nur 70, aber ich denke, es wären 100. So.
Ja, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei sowas ja ganz ähnlich ist. Du denkst eigentlich so, ja, okay, ich bin halt irgendwie ein bisschen unkonzentriert, das ist halt mein Leben. So komme ich ja mit klar. Und man sagt jemand, hier, öffne die magische Kiste und jetzt hast du dein Leben im Griff. Das finde ich irgendwie spannend, was das wahrscheinlich wirklich für ein, wie du sagst, Gamechanger für manche Menschen sein kann.
Total, total. Was ist Ritalin eigentlich?
I don't know. Also, was da drin ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne es halt nur aus der Beratung und aus der Psychologie so ein bisschen oder wie heißt das? Bin ich dumm? Nicht Psychologe, sondern Psychiater, danke. Dass der helfen soll, dich zu fokussieren sozusagen. Studenten das gerne mal missbrauchen, indem sie sagen, ich will mich jetzt konzentrieren können, also nehme ich das jetzt, damit ich lernen kann, was so eine Missanwendung dieses Medikaments ist und auch kein Fun, glaube ich. Und ich kenne nur verschiedenste Berichte von Eltern in alle Richtungen. Zum einen, das hat meinem Kind total geholfen. Auf einmal ist es glücklicher, es so negativ der Begriff halt irgendwie klingt. Das Kind funktioniert wieder. So, das ist halt irgendwie ein bisschen schwieriger Begriff, finde ich immer. Aber so nach dem Motto, der kann in der Schule sich konzentrieren. Die Schule ruft dich jeden Tag an und sagt, ihr Kind macht hier einfach, was es will, so ungefähr. Aber es gab auch eben auch schon mal 2, 3 Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, jo, irgendwie ist mein Kind jetzt nur noch träge und sitzt zu Hause rum und der Charakter hat sich verändert sozusagen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber dadurch, dass es in letzter Zeit, finde ich, für mich eher Positivberichte gab, habe ich schon das Gefühl, dass ich da früher deutlich kritischer gegenüber eingestellt war und dachte, ah, das darf man nie nehmen, weil das verändert Kinder und du machst sie nur so gesellschaftskonform. Und wenn du sagst, mein Kind ist anstrengend, hier, nimm dies und sei leise. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, auch genug Kinder schon kennengelernt in der Schule, die in der 5. Klasse völlig katastrophal waren und die dann selber weinen vor einem sitzen danach und sagen, ich weiß auch nicht, warum, ist immer alles so schrecklich, bla bla bla. Und dann irgendwie eingestellt werden mit diesem Medikament und dann in der 7. Klasse sieht man die wieder und denkt sich, wow, das ist krass, du hast dich komplett verändert, also nicht komplett verändert charakterlich, finde ich jetzt, sondern eher ruhiger und entspannter, wo man halt immer nicht genau weiß, ist es jetzt einfach, weil er 2 Jahre älter geworden ist, weil jetzt sich Leute gekümmert haben oder ist es wirklich das Medikament, aber in letzter Zeit, finde ich, hört man eher ein bisschen mehr, also höre ich mehr Erfolgsgeschichten von einer richtigen Ritalin-Einstellung, was nicht heißen soll, dass man da jetzt wie Bonbons auf alle Probleme drauf werfen soll.
Ist ja meistens immer nur so eine Symptombehandlung, ne? Also,
genau, ich glaube, deswegen glaube ich es halt im Erwachsenenalter ist es, glaube ich, mal ein bisschen spannender, weil du wahrscheinlich selber mehr dich schon kennst und weißt, was Sache ist und nicht so dieses, in der 4. Klasse ist da was auffällig und andere entscheiden jetzt, wie du zu sein hast vielleicht. Das klingt das ein bisschen zu kritisch, glaube ich, aber und bei Erwachsenen kannst du ja sagen, hey, ich will Hilfe und ich merke, ich krieg das nicht hin und wir probieren jetzt verschiedene Therapieansätze sozusagen und jetzt versuche ich es mal medikamentös und wenn es nicht klappt, ist doof, wenn es klappt, ist cool. So.
Yes, yes. Da Leute nehmen auch Blutdrucktabletten und sowas.
Ja, ne? Eben.
Oder was weiß ich dann. Also, genau. Das,
ja.
Ja. Ja. Ich nehme Magnesium, ist gut.
Hast du nicht das in deinem Wasser? Hast du nicht auch das höchst dosierteste Magnesiumwasser?
Das auch, ja. Aber
ja.
Magnesium ist super geil.
Hm. Du kannst, also, weißt du, Magnesium auch super geil ist? Beim Klettern.
Das stimmt. Ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Kletterwettkampf. Und dann hat so, so ein deutscher Kandidat was super Smartes gemacht. Und zwar gab es da so ein Problem, wo man so über so einen relativ plastikmäßigen Boulder einmal so drüber rutschen musste quasi, um auf den nächsten Stein zu kommen. Und
also über so einen Griff drüber rutschen, ja.
Ja, also das war so halt so ein großer Plastikgriff, das war der Unterschied zu den anderen Griffen, der war halt so relativ komisch. Und alle haben es irgendwie verkackt und dann hat er irgendwann angefangen, sich das ganze Magnesium von den Händen zu reiben und hat sich Wasser auf die Hände, hat es komplett abgemacht, um dann quasi eben keinen Grip zu haben, um da besser rutschen zu können. Das war voll smart und haben den alle gefeiert, weil er auf die Idee kam, mal Magnesium wegzumachen, statt mehr drauf zu packen.
Ja, das ist witzig. Wahrscheinlich war das so ein Dual-Tex-Griff, das ist gerade so ein bisschen trendy seit so 1-2 Jahren mit dem Klettern, dass du halt Griffe hast, die nicht einfach nur rau sind, sondern die halt Dual-Tex, 2 Texturen haben, also einmal rutschig oder halt nicht rutschig sind und so und damit wird gerade viel rumgespielt und gibt manche Boulder, wo man so mit den Füßen drüber sliden muss und so. Ich hasse das alles, das ist alles unkontrollierter Kram. Aber das ist witzig, weil letztens hat mir genau diesen Trick einer jemand in der Kletterhalle auch gezeigt. Der hat eine sehr schwitzige Stirn und er hat dann gesagt, bei den Griffen, dann mache ich immer so. Und auf einmal wie ein Chamäleon hing er an diesen glatten Griffen und ich dachte mir, das ist Wahnsinn.
Geil. Eigentlich mal ein Vorteil von der schwitzigen Stirn. Ja.
Ja, absolut. Das ist
der einzige. Ever to exist, ja.
Ja, ja, wie war deine letzte Woche? Du hattest ein bisschen das Gegenteil von Workation. Es war, du hast ja gesagt, es ist viel zu tun bis Dezember und wir haben ja so ein bisschen geskippt, nicht wegen dir, sondern weil du einfach viel zu tun hattest quasi und viel, viel los war. Nimm mich mal mit.
Yes, also ich hatte die letzten, sagen wir mal, wann fing das denn an? Ich glaube irgendwann im Sommer jetzt also Gesamtjahresrückblick war halt irgendwann im Januar, glaube ich, geschäftlich auf Reisen quasi. Dann nochmal im April, Mai. Dann habe ich ja von Kroatien erzählt, was ja auch so 4-5 Tage lang hardcore, wir sind alle irgendwie die ganze Zeit mit Arbeitskollegen zusammen und unterwegs. Und dann war ich jetzt nochmal Anfang Oktober, vor 2 Wochen in Tallinn. Auch zur Einarbeitung und so weiter und so fort. Und habe ich jetzt einfach gemerkt, die letzten paar Wochen waren auch noch super intensiv, weil einfach dadurch, dass wir voll viele neue Mitarbeiter haben, so voll viele Projekte parallel laufen und das ist einfach ein ganz anderes Arbeitstempo auf einmal ist. Man merkt so, okay, es passieren gerade Dinge super schnell und überall gleichzeitig und so weiter. Und man muss ich da nochmal neu einstellen. Also ich habe jetzt kein Ritalin bekommen vom Arzt, sondern ich muss einfach quasi mich selber irgendwie neu sortieren und mal so meine Gewohnheiten auch im Arbeitsalltag anpassen, um eben zu gucken, was ist denn jetzt, was ändert das denn an meiner Rolle, ne? Was sind die Dinge, die ich jetzt tun muss, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe oder andersrum und
härter durchgreifen.
Ja, das ist das Interessante.
Oder das war eine Erkenntnis, ich bin mich gespannt.
Ja. Das ist interessant, du guckst halt also ich habe da geguckt, okay, was sind das für Projekte, was ist halt wichtig, was kann schief gehen, was kann, ne, was in Anführungszeichen egal, wenn es schief geht, um dann zu gucken, okay, was sind, wer leitet denn jeweils die Projekte und wie läuft das ungefähr und wo hast du vielleicht, also da habe ich halt pro Projekt quasi geguckt, wo habe ich denn, also wo kann ich denn am meisten irgendwie helfen. Und dann bei dem einen ist es halt eben, halt dich raus, bei dem anderen ist es eben, misch dich ein, greif durch, wie auch immer, was auch immer das bedeutet. Das war einfach so ein relativ, wie soll ich sagen, interessante Aufgabe, da halt nicht zu sagen, ich bin jetzt ab jetzt quasi für alle so, sondern ich bin für die Person jetzt das und für die andere Person bin ich jetzt mehr das. Das war relativ interessant, weil du eben auch die Leute gerade erst kennenlernst zum Teil. Und das war es halt, das, was halt sehr viel Zeit und sehr viel, wie soll ich sagen, Gehirn beansprucht, weil eben nichts davon quasi irgendwo schon niedergeschrieben steht und du musst einfach durchlesen, sondern du musst es halt in der Interaktion mit der Person quasi so ein bisschen rausfühlen und dann quasi dich selbst irgendwie nochmal nachjustieren.
Ja, ist spannend, weil ja auch nicht jeder so klar immer äußern kann, was jetzt die Bedürfnisse sind, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel neu in so eine Firma kommen würde, ich würde erstmal ganz viel Bedarf anmelden, so blöd es klingt, aber ich würde wahrscheinlich erstmal unsicher sein und würde sagen, hey, nehme ich ein bisschen an die Hand und dann funktioniere ich irgendwie so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es solche Leute auch gibt, weiß nicht, ob ich selber so jemand wäre, wo du aber weißt dann nach dem ersten, zweiten Tag, ja, der meint zwar, er braucht die ganze Zeit irgendwie Hilfe, aber eigentlich braucht er die gar nicht, sondern der kann eigentlich so ein bisschen auch alleine schon laufen und wird es irgendwie hinkriegen. Und das gibt es ja in allen möglichen Facetten, gibt es ja verschiedene, und da ist, glaube ich, schwer selber als dein Koordinator, wie auch immer, quasi das hinzukriegen, einzuschätzen, wie ernsthaft ist welches Gesuch so ein bisschen für mich, oder? Das stelle ich mir hart vor, da zu unterteilen.
Ja, das ist halt, das braucht halt einfach Zeit. Also es reicht halt nicht nur ein Gespräch zu führen oder mal ein bisschen zu beobachten oder einmal Feedback zu geben, sondern es braucht halt einfach mal so, weiß ich nicht, ein paar Runden, wo man gemeinsam an irgendwas arbeitet oder mal die andere Person ein bisschen beobachtet oder dann mal ein Feedback bekommt, um dann halt so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, welche Richtung geht das? Ist eher so Personen, die halt, die man auffordern muss, so nach dem Motto, hey, warte nicht zu lang, hol dir schnell Hilfe bei Themen. Oder ist es eine Person, die sich zurückhält, weil sie, also, und dann, warum macht die Person das vielleicht? Hält sie sich zurück, weil sie schlechtes Gewissen hat, wenn sie andere Personen quasi deren Zeit beansprucht? Oder hat sie, ist sie unsicher, weiß sie gar nicht, was sie fragen soll? Und da halt einfach herausfinden, woran, ne, was, nicht nur, was ist es gerade, sondern warum ist das so? Und dann halt entgegenzusteuern, das ist halt, das ist einfach etwas, was Zeit braucht und einfach viel, viel, wie soll ich sagen, näher braucht auch in, und viele Gespräche. Genau.
Das klingt ein bisschen wie Lehrer sein, also so ein bisschen, also in Teilen. Also, dass man halt wirklich dann ja auch, du hast ja 30 Leute vor dir sitzen, wo du erstmal alle checken musst, ne? Wenn der eine kippelt, heißt das, der langweilt sich oder heißt das, der ist schon früher fertig oder heißt das, der hat gar keinen Bock und so, ne? Und, ja, das finde ich immer das Spannende bei uns, das sich unterscheidet, weil du ja dann schon Leute vor dir sitzen hast, die da in der Regel freiwillig sitzen und die da nicht sein müssen sozusagen und mit denen man natürlich dann durch auch ein bisschen anders umgehen kann, weil immer wenn du sagst Feedback, finde ich das immer spannend, weil ich habe schon den Eindruck, dass es bei dir, wenn du davon erzählst, bei euch im Unternehmen eine, also wie es für mich klingt, eine echte Feedback-Kultur sozusagen ist, dass das jetzt nicht so eine Floskel ist, ja, ja, wir evaluieren ganz viel und feedbacken und eigentlich heißt es nur, ja, keine Ahnung, ich schreibe mal eine Mail oder so, sondern das klingt ja zwischendurch auch relativ, als gäbe es auch hartes Feedback oder also hart ehrliches Feedback, nicht hartes Feedback im Sinne von, ich muss jetzt böse sein, sondern ne, ehrliches Feedback, weil sonst leiden alle darunter sozusagen. Und ich habe das Gefühl, in Schule, vielleicht ist es auch nur ein bisschen mein Thema, dann ist trotzdem immer noch so ein kleiner Filter über dem Feedback. Natürlich sagst du jetzt jemandem, der eine 5 geschrieben hat, bringt das ja nichts, wenn du jemand sagst, ja, so war halt gar nichts so, ne? Du musst halt da, also vielleicht manchen bringt es auch was, vielleicht, also du musst halt auch da gucken, ne? Ja. Welches Feedback braucht die Person gerade. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man dann immer eher so ein bisschen nach meinem Kopf hat, gerade bei so 5-6-Klässlern, ja, okay, ich entscheide jetzt darüber, ob dieses Kind jetzt Biologie sein Leben lang hasst, wenn ich ihm jetzt das falsche Feedback bei der falschen Note gebe, sozusagen. Und da finde ich, würde ich total gerne mal reingucken, wie dann quasi Menschen bei euch mit dem Feedback umgehen, wenn da so ein 30-Jähriger oder so ist. Weil da kann ich mir auch ganz viel vorstellen. Weil du hast ja schon eigentlich so ein gewisses Ego aufgebaut über die Zeit und auf einmal kommt jemand und macht's kaputt. Oder befeuert das genau und dann ist es total cool, wenn du merkst, hey, ich bin genau der Richtige hier und so. Das stelle ich mir spannend vor.
Manche können das, also wenn Feedback irgendwie Thema ist, dann jeder kennt ja diese Floskeln, diese Pseudo-Kacke da, die man in jedem Workshop lernt, egal ob es während der Schulzeit ist oder im Studium oder
Sandwich.
Ne, dieses, ja, Verpack-Feedback so und so und bla.
Ja, ja.
Ich glaube, was halt viel wichtiger ist als diese ganzen komischen Taktiken, die halt am Ende des Tages eh alle irgendwie so. Jeder weiß, es ist so aus irgendeinem Lehrbuch und keiner, also es ist nicht authentisch und das macht es halt irgendwie.
Vor allem, wenn sie jeder kennt. Das ist
ja
das
ja, Witzige, das ist ne? Halt,
wenn jeder diese die Technik kennt und dann sich denkt, ja gut, ich kenne jetzt das Positive am Anfang, wann kommt das Negative? Ja.
Das ist, ich glaube, das, was es halt für mich oft sehr easy macht und auch für die andere Person oder halt, wenn ich Feedback bekomme oder dieses ganze Konstrukt, was es halt so easy macht und im Umgang und gar nicht so sehr auf diese persönliche Ebene, wo man jetzt auf einmal anfängt aufzupassen und wie mache ich das jetzt und wie sage ich das jetzt, ne? Also, dass man diese Gedanken gar nicht erst brauchen muss, ist halt einfach die Grunderwartungshaltung, die du am Anfang setzt und sagst, hey, wenn du dich freiwillig, das ist jetzt der große Unterschied, freiwillig dafür entscheidest, hier Teil dieser Kultur zu sein oder Teil dieses Teams zu sein, dann ist ein Baustein davon, dass du eben selber so quasi so einen Muskel dir aufbaust, der dann heißt, ich gebe Feedback, aber auch ich empfange Feedback und das quasi zu deinem Alltag werden lässt. Und dann nicht nur ist es nicht nur die Erwartungshaltung, sondern auch jemand kommt neu dazu. Und das, was halt die Aufgabe der Leute ist, die halt da sind, ist halt dann auch das zu leben und den Tag zu machen, was man eben vorher als Erwartungshaltung gesetzt hat. Heißt, was mir halt wichtig war jetzt in den letzten Tagen, war halt jeden Tag auch, oder ja, nicht jeden, ja, eigentlich doch jeden Tag, einfach auch mal zu sagen, hey, guck mal, heute ist der Tag so verlaufen. Das sind Dinge, die mir aufgefallen sind, das war ziemlich cool, das ist etwas, was du mal hinterfragen solltest und das ist etwas, was halt gar nicht ging. Und einfach quasi diesen Modus einzustellen. So, dass die Personen, die halt jetzt da sind, halt jeden Tag quasi auch mit der Erwartungshaltung in den Tag gehen, so, hey, ich werde Sachen beobachten, ich werde Sachen wahrnehmen, ich werde es den anderen spiegeln und andersrum werde ich es auch gespiegelt bekommen. Und dann wird das quasi zu so einer ganz natürlichen Sache und dann ist es, da überdenkt man das gar nicht. Dann fängt man gar nicht an, sich da überhaupt hinzusetzen zu überlegen, wie sage ich das hier jetzt, wie gucke ich, dass die Person nicht gekränkt ist, sondern es ist einfach Teil des Alltags und irgendwann fühlt sich's normal an und irgendwann mal merkt man auch, wie man selber damit umgeht und das ist halt auch ein Learning, weil du halt auch irgendwann merkst, triggert mich das jetzt? Bin ich emotional, wenn jemand was zu mir sagt oder kann ich das trennen von meiner Person? Und das ist halt auch ein Muskel, den du halt trainieren kannst und irgendwann, wenn du halt oft genug damit konfrontiert bist, dann merkst du, okay, ich weiß, wie ich reagiere, irgendwann weißt du, warum du so reagierst und irgendwann merkst du, oh, ich muss das entweder selber in den Griff kriegen, weil es ein Ich-Problem ist oder die Person gibt mir schlechtes Feedback, aber da kann ich ihr sagen, hey, das, was du mir feedbackst, ist nutzlos, weil, ne? Und oft ist es halt eben diese Dinge, die man einfach dann lernen muss und ich sag bewusst halt lernen, weil es halt nicht so ist, dass du einmal Feedback bekommst, du weißt ganz genau, im Handbuch stand das und jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe, sondern der einzige Weg quasi an einen Punkt zu kommen, dass man Feedback gar nicht als etwas Negatives empfindet oder einfach nichts, also das, man muss nicht an sich ranzulassen und da einen gesunden Umgang zu finden, ist es einfach oft damit konfrontiert zu sein und dann halt für sich selber zu merken, wo ist es halt nicht nützlich, wo ist es nützlich und wie reagiert er drauf und so weiter. Und deswegen, der einzige Weg ist einfach durch, indem man es einfach tut, bis man es nicht mehr hören kann. Aber dann ist es auch nichts mehr Schlimmes, sondern es gehört einfach seinem Alltag.
Ich glaube, zwei Gedanken dazu nur. Einmal, ich glaube, es ist was anderes, ob man jetzt im Arbeitskontext Feedback bekommt oder privat sozusagen. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn jetzt, keine Ahnung, Freundinnen, Freunde oder keine Ahnung was dir sagen, hey, irgendwie, das ist ein Problem und so. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man auch wenn das Feedback erstmal positiv klingt, also dass man Feedback sich gegenseitig gibt, muss man, glaube ich, im Privaten auch aufpassen, weil da ist ja eben ist man eher auf Augenhöhe sozusagen und dann sagt man vielleicht, ja, warum, wer bist du, der mir das sagt? Und ich glaube, es ist schwieriger, weil das ist ja quasi die Beziehungsebene, über die man im Zweifel dann spricht. Und auf der Arbeit, glaube ich, könnte ich das auch ganz gut, weil man immer denkt, ja, okay, gibt halt irgendwie 8 Methoden, die war jetzt nicht gut, wenn du mir jetzt sagst, nimm eine andere Methode, ja, easy, mache ich, ist mir egal, hängt nicht mein Herz irgendwie dran. Und zweiter Punkt nur dazu, das, was du gesagt hast, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist dieses, dass die Person, die gefeedbackt wird, das Gefühl hat, sie kann aber auch dann sagen, hey, oder den Raum bekommt zu sagen, hey, ja, danke für das Feedback, aber an dem und dem Punkt, das habe ich nicht ganz verstanden, so bringt mir das irgendwie nichts oder ne, in irgendeiner Form, weil ich glaube, das ist, was in Schule oft zu kurz kommt, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht trauen, auch wenn du die 100-mal fragst, nicht trauen zu sagen, Herr Pelzer, Sie können mir noch 100-mal das und das jetzt sagen, das bringt mir nichts. Und wenn man dann fragt, ja, aber was bringt dir was? Dann kommt da oft nichts. Entweder weil das einfach eine zu schwere Frage irgendwie ist und die Leute das einfach selber noch nicht wissen in dem Alter im Zweifel. Oder halt, weil sie in einer gewissen Form irgendwie Angst haben, sich zu blamieren oder denken, das darf man nicht sagen, weil sie es nicht gewohnt sind, dann dem Lehrer Feedback zu geben und zu sagen, ey, yo, niemand, also im Positiv, also vielleicht ja, ein bisschen anders formuliert, niemand versteht das, wenn du das so erklärst. So, und deswegen bitte änder das mal. Und das passiert ja ganz, ganz wenig, dass Schülerinnen und Schüler da Feedback geben.
Ich glaube auch, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber es wird blöd klingen. Ich glaube einfach, im Konstrukt Schule ist Feedback auch nicht wirklich. Es fehlt die Grundvoraussetzung für gutes Feedback, welche ist. Zum einen braucht es einen sehr transparenten Kontext, der sehr nachvollziehbar, klar und ohne Interpretationsschrauben, irgendwie Interpretationsspielraum irgendwie stattfinden kann. Ich erkläre kurz, was ich damit meine gleich. Und zum einen brauchst du halt auch Konsequenzen fürs Feedback. So, und das ist halt auch etwas, was halt im Zweifel im Konstrukt Schule nicht wirklich durchsetzbar ist. Also weder die Kündigung von Mitarbeitern ist halt nicht so wirklich richtiges Thema, also kann es ziemlich scheiße sein, das ist keine Konsequenzen. Und als Schüler kannst du auch nicht sagen, ja, ich finde das hier als ziemlich scheiße, ich gehe jetzt aus dem System Schule in, also du kannst halt nicht raus. Und deswegen ist, klar, du kannst halt im Zweifel immer noch sagen, das wünsche ich mir, aber es gibt keinen, also denn, wenn es, also es gibt keinen richtigen, es bleibt ein Wunsch oft, glaube ich. Und das ist halt, glaube ich.
Von beiden Seiten, ja, absolut. Ja.
Und im Arbeitskontext, was ich mit transparentem Kontext meine, ist, ich kann halt relativ offen halt sagen, guck mal, das ist das, was wir jetzt uns zum Ziel gesetzt haben als Firma. Das sind die Unterziele davon. Das ist die Methode, wie wir glauben, diese Ziele zu erreichen. Das sind unsere Annahmen. Die sind sehr transparent. Und das ist das, was wir tun quasi und wie wir täglich sind, um eben dieses Ziel zu erreichen, basiert auf diesen Annahmen. Und im Grunde genommen, wenn ich hier Feedback gebe, kann ich immer sagen, guck mal, hier in dem Punkt, ne, du teilst diese Annahme nicht, du machst etwas anders als das, was wir halt glauben, als Gemeinschaft, das, was richtig ist. Und deswegen, das, was du täglich tust, hindert uns, das Ziel zu erreichen, weil du halt eben, ne, das kann sowas beispielsweise sowas sein, wie wir nehmen an, dass wir halt immer innerhalb von einer Stunde im Support halt die Fragen beantworten müssen, weil sonst die Leute halt irgendwie genervt sind und halt unzufrieden werden. Du brauchst aber jetzt 3 Stunden, das passt nicht zu unserer Annahme und deswegen sind die Leute genervt, glauben wir, und wenn du das weiterhin so tust, dann werden wir immer mehr genervte Kunden haben und das hilft uns nicht, das Ziel zu erreichen. Und diese Transparenz in deiner Handlung hat diese Konsequenzen auf das, macht halt Feedback halt total, interpretationsfrei. So, du hast direkten Zusammenhang zwischen, was ist die Konsequenz meiner Handlung und wie hat das, was für Auswirkungen hat das? Und ich glaube, das ist jetzt auch, was im Kontext Schule ziemlich schwierig ist, weil wie kannst du eine sehr, sehr stringente, interpretationsfreie Linie zeichnen, die halt, also sowohl Lehrkräften als auch Schülerinnen und Schüler ermöglicht zu sagen, ja, aber lieber Lehrer, die Methoden helfen mir nicht, dieses Ziel des Lernens in diesem Fach perfekt zu erreichen. Es ist super abstrakt und super schwierig, das halt zu konkretisieren, was halt es, glaube ich, auch überfordernd macht, zu sagen, die Frage, was würdet ihr denn helfen, ist so, ich weiß es nicht mal, ich weiß nicht mal, was ich hier mache, weil ich muss hier sein, keine Ahnung, hilf mir. Und ich glaube, das würde, also mich wundert es nicht, dass es sehr überfordernd dann ist, diese Frage zu beantworten, weil eben der Kontext nicht so super klar ist.
Das ändert sich in der Oberstufe so ein bisschen, ne? Wo es ja, also erstens, weil die halt schon mehr Erfahrung einfach haben und vielleicht liegt es jetzt, wenn wir darüber gesprochen haben, auch so ein bisschen daran, weil sie quasi dann ja schon ab einem gewissen Punkt freiwillig da sind, weil sie nicht mehr da sein müssen und einen Abschluss haben quasi, ne? Aber selber sagen, ey, mein Ziel ist Abitur. Und ne, dann gibt es immer wieder den Punkt, wo man dann sagt, okay, was hilft dir? Und also da muss man immer sagen, das funktioniert aber nicht mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn man jetzt 2 Oberstufenkurse hat, hat man im Zweifel 55 Schülerinnen und Schüler. Wenn jetzt alle 55 kommen würden und individuelles Feedback haben wollen würden, funktioniert das zeitlich einfach auf gar keinen Fall. Ne? Also kannst du dir im Arbeitskontext vorstellen, wenn jetzt 55 Leute in einer Woche irgendwie Feedback haben wollen, dann bist du noch am Feedbacken im Zweifel und kannst gar nichts mehr machen. Aber das klappt mit so 1, 2, 3 Leuten, die dann halt eben selber sagen, ey yo, Herr Pelzer, irgendwie kriege ich das nicht hin, ich will nächste Klausur eine 2 schreiben, können wir uns mal hinsetzen. Und wenn man sich dann mal so 2 Stunden hinsetzt nach der Schule und dann so guckt, okay, das ist dein Ziel, wie ist denn so dein Lehrplan, Lernplan, so wie, was machst du in der Woche was und so, und dann kann man das schon relativ gut, wie du auch gerade gesagt hast, so einen Plan aufzeigen, dass man sagt, hey, pass auf, setz dich doch jetzt einfach mal, freitags hast du einen Slot, 2 Stunden hin, geh trotzdem auf jeden Fall zum Sport, dass man da so ein bisschen optimiert und am Ende guckt man, konkret zur Klausur, hat es jetzt geklappt für die Klausur oder nicht? Wenn nicht, was können wir ändern? Wenn es geklappt hat, cool, weiter so. Da kann das so funktionieren, in diesem speziellen Fall. Aber es gibt halt total viele weiche Faktoren, wenn die dann sagen, ja, aber ich keine Ahnung, wir haben einen PC zu Hause und wir sind 5 Geschwister. Wie soll ich mich denn da jetzt, also ich kann, das geht nicht um mich, sorry. So, ne, wo du im Arbeitskontext das vielleicht ein bisschen anders hast und immer sagen kannst, ja, so, das, die Voraussetzung, um hier zu arbeiten, das kriegst du irgendwie hin, im Zweifel, ne? Können wir nur vorstellen, dass bei euch vielleicht, weil das klingt so super interpretationsfrei, aber so richtig interpretationsfrei ist es doch nicht unbedingt, weil du ja als der, der Feedback bekommt in dem Fall jetzt, immer sagen kannst, naja, aber eure, also du warst ja auch schon in Arbeitskontexten, wo du dann gesagt hast, jetzt nicht auf deiner aktuellen Arbeit, aber wo du gesagt hast, ja, aber
ich teile die
Annahmen
nicht.
Das Ziel ist auch Quatsch. Ja, oder so, Quatsch, ne, genau, ich teile, so, ne, oder der mir das sagt, der kriegt das selber überhaupt nicht gefasst, dieses Thema. Und das stelle ich mir schwer vor, weil die Konsequenz ja nicht immer sein kann, ja, dann gehe ich jetzt halt. Also du willst ja nicht immer sofort, nur weil du mit irgendwas nicht übereinstimmst, sagen, ich gehe, sondern vielleicht liegt dir das Produkt am Herzen. Und deswegen willst du trotzdem zeigen können, dass deine Annahmen vielleicht richtig sind. Und das stelle ich mir schwierig vor, dann manchmal interpretationsfrei das so durchzufeedbacken und anzunehmen, oder?
Eins der Dinge, die quasi mit Feedback immer im Zusammenhang funktionieren muss, ist, dass du, wenn du, dass du eine bestimmte Standards hast bei der Art und Weise, wie du argumentierst, für egal was. Mhm. Und eine der Grundsätze jetzt auf der Arbeit, wo ich jetzt bin, ist halt, dass du, wenn du Dinge quasi präsentierst oder einfach oder die Frage stellst, dass du alles, was du tust, musst quasi gut begründet sein oder gut erklärt sein. Bedeutet, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, dein Feedback war total bekloppt, weil, ne, ich teile das nicht mit der Annahme oder ich glaube nicht an das Ziel oder was auch immer, dann ist halt immer die Frage, hey, spannend, würde gern verstehen, warum nicht, erklär mal, was sind deine Annahmen oder was glaubst du, wie die Welt funktioniert? Oder, ne? Und also gar nicht im Sinne von jetzt erklär dich, sondern eher wie, okay, vielleicht hast du ja einen Punkt und vielleicht sollten wir das so überdenken oder nochmal neu definieren, aber das muss halt, wie soll ich sagen, da muss halt mehr kommen als ich finde das doof oder ich glaube nicht daran. Mhm. Sonst hast du keine Ebene, auf der du irgendwie produktiv sein kannst und es ist eine Glaubensfrage und dann enden wir in einer Glaubensdiskussion, philosophieren über irgendwas und dann da sind die meisten auch, glaube ich, an dem Punkt, wo sie sagen, ja, okay, das stimmt, du hast recht, ne, es muss halt Substanz da sein, ansonsten, wie gesagt, bringt uns nichts hier, wenn wir jetzt eine Glaubensfrage stellen.
Das macht vielleicht mal Spaß abends an der Bar in Kroatien, aber nicht so da, ne?
Genau, und das ist halt das, was, und das ist halt das, ich glaube, das muss halt passen. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, aber ich glaube an das und ich bin auch nicht gewillt, meinen Glauben zu erklären oder was auch immer, oder Argumente dafür zu liefern, ich glaube, dann funktioniert es einfach nicht. Dann hat man unterschiedliche Wertevorstellungen. Dann ist so eine, der sagt, ich bin Theologe, der andere sagt, ich bin Wissenschaftler und dann merkst du halt so, okay, wir haben halt nicht die gleiche Ebene. Und dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, solange man eben diese gleiche Mindestebene, diesen gleichen Standard irgendwie teilt und sagt, ja, wenn wir eben, ne, auch die fundamentalen Sachen anzweifeln, dann müssen wir es halt auch begründen und so weiter. Ich glaube, solange du damit fein bist, hast du immer einen konstruktiven Dialog. Und dann kannst du sagen, okay, dein Feedback ist Quatsch, hier ist warum und ich teile die Annahme nicht. Das ist wiederum meine Annahme und hier ist meine Begründung dafür. Und oft passiert es halt auch, dass man sagt, hey, wir haben neue Sachen gelernt. Der eine hat mit Kunden gesprochen, der hat die und die Sachen jetzt neu erfahren. Lass uns das nochmal überdenken, lass uns das nochmal neu definieren. Mhm. Und das passiert halt ständig. Also die Sachen, die wie Ziele oder halt Annahmen über die Welt, die verändern sich, die werden ständig upgedatet. Und dadurch ist das auch nichts, was so dogmatischen Charakter hat, wo man sagt, okay, wenn du daran nicht glaubst, dann bist du Ketzer und kannst du hier nicht sein. Sondern das ist eher, hey, super geil, wenn du was Neues lernst, aber bringt dieses Wissen mit ein bisschen mehr Substanz als, das ist falsch. Und ich glaube nicht daran.
Und dann, glaube ich, können am Ende dann trotzdem auch ja zwei Ansichten, also zwei wissenschaftliche Ansichten sozusagen, jetzt nicht zwei Glaubensansichten, sondern zwei wissenschaftliche Ansichten, auch in Konkurrenz stehen, weil es gibt ja nicht immer den einen Weg, aber trotzdem muss man dann am Ende, hat dann die Person ja trotzdem die Entscheidung, okay, ich sehe, ich verstehe die Argumente von denen, ich habe meine Argumente gebracht, die verstehen sie auch, trotzdem sagen sie als Gesamtfirma, gehen wir weiter den Weg, dann musst du halt überlegen, kann ich meine Gedanken unterordnen und kann sagen, okay, ich gehe den Weg mit und versuche mit meinen neuen Ideen vielleicht so gut mitzuarbeiten, wie es geht. Oder dann muss ich mir eben wirklich dann eine Firma suchen, die meine Grundannahme eher teilt und dann bringe ich da besser aufgehoben. Ne? Genau. Das ist dann einfach dann so am Ende.
Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das Coole, weil wenn man halt von Tag 1 so auch auf Augenhöhe, und das ist halt das, was halt nie funktioniert, das ist von oben herab, das, also, aber auf Augenhöhe über die Methodik spricht und den Ansatz spricht und dann halt sagt, okay, so und so stellen wir es vor und die Person findet das gut und die meisten sagen ja auch, ja, ich will hier arbeiten, weil sie eben der Methodik irgendwie zustimmen, dann kann man auch an einem gewissen Punkt sagen, hey, erinnerst du dich noch damals, haben wir darüber gesprochen und du fandest es geil, jetzt hast du aber selber gemerkt und wir merken beide, dass du es eigentlich gar nicht so geil findest, dass du lieber anders arbeiten würdest. Nicht so ungut, du bist eine coole Person, aber dann passt das, glaube ich, nicht, ne? Und wir merken, dass es halt doch nicht so ist, wie wir selber angenommen haben am Anfang. Also, wie kann ich dir helfen, quasi vielleicht ein anderes cooles Unternehmen zu finden, was halt, ne, was halt genauso arbeitet, wie du es dir vorstellst. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal und nie war es so, also klar, also in privaten Gesprächen sagt jeder, das cool, Trottel. Aber so in dem professionellen Kontext war es so, dass die Person hat gesagt, ja, irgendwie ergibt das Sinn und ich glaube, ich fühle mich ja auch nicht gut aufgehoben. Und dann ist das auch völlig fein. Und dann, wie gesagt, ist man, bevor man sich ewig lang in einer Beziehung irgendwie festkrallt, wo man einfach jeden Tag weiß, es wird nichts, ist man dann froh, dass man irgendwie dann einfach woanders neu starten kann. Und die meisten Leute sind ja auch talentiert und haben nie Probleme, was Neues zu finden. Und oft ist es dann eher so, hey, ich bin jetzt an einem besseren Ort, wo es mir besser geht. Und ja.
Und sind irgendwelche Programmierer, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also hey, was soll's.
Quatsch. Ja, es macht total viel Spaß, auf so Klischees rumzureiten. Das ist mein.
ich habe mich gerade noch gefragt, als du es erzählt hast, das ist wahrscheinlich gerade auch aktuell bei dem Thema KI irgendwie so ein Ding, oder? Dass halt dann manche wahrscheinlich sagen, ey, ich habe diesen Artikel jetzt über KI gelesen, das muss für unsere Firma jetzt die bestimmende Instanz sein. Und andere, die dann vielleicht gerade schon sagen, aber hey, ich habe hier gehört, da funktioniert es irgendwie gar nicht und so. Also das könnte ich mir jetzt bei dir auf der Arbeit vorstellen, dass es so ein Thema ist, wo viele verschiedene Ansichten kursieren, so ein bisschen, je nach Kenntnisstand. Und trotzdem muss man sich dann eben committen und muss dann eben sagen, ja gut, ich sehe das jetzt zwar so, aber wenn die anderen das erstmal noch nicht so sehen, dann wartet mal ab, ihr werdet es noch sehen und dann werdet ihr alle nachher sagen, hey, ich hatte eine gute Idee oder
so. Ja, das gehört halt dazu, das halt auch gut zu begründen und mit Substanz zu unterlegen. Es sind halt so Dinge wie, ja, okay, da ist eine Technologie, die kann was Bestimmtes Neues, das ist gut. Dann zu überlegen, was hat das für einen Platz in unserem Kontext? Also nicht in jedem Bereich brauchst du KI, noch nicht. Also irgendwann schon, aber jetzt gerade mit dem, was jetzt geht, musst du halt viele Fragen beantworten. So. Erstens, was macht es besser an dem Produkt? Also welches Problem löst das Ding jetzt besser, mit oder ohne? Dann haben wir überhaupt die Skills, das zu bauen oder einzubauen? Dann,
ja, stimmt, das ist natürlich auch eine Dimension, ne? Wo man sagt, wir glauben alle daran, was du jetzt gerade sagst, aber wir können es einfach noch nicht hin. Für die nächsten 3 Jahre ist einfach unrealistisch, so nach dem Motto, hey, cooler Gedanke. Aber wir reden in 3 Jahren noch mal drüber, so, ne? Das ist ja noch was anderes, als zu sagen, nein.
Ja.
So,
ja. Dann sind auch die Fragen, was sind so die Grundvoraussetzungen, die damit einhergehen? Also wann kann das Problem besser lösen? Was muss halt vorher gegeben sein? Das ist die Frage, was bedeutet das, das kostentechnisch überhaupt abzubilden? Da scheitert es bei vielen halt in der Grundannahme. Sie lesen, man liest einen Artikel und dann sagt man, wow, guck mal, man kann jetzt das und das machen. Und dann wird die Frage gestellt, okay, auf ein Blatt Papier, wie häufig müssten wir diese Anfrage senden, was kostet es pro Anfrage und wie viel wird das an Mehrkosten bringen? Dann stellt sich einfach die Frage, kann man sich das leisten? Will man sich das leisten? Dann, was hat das für rechtliche Implikationen, wenn man jetzt quasi bestimmte Daten halt an OpenAI schickt beispielsweise? Ist das cool oder müssen wir es selbst quasi hosten? Was bedeutet das denn das wiederum für die Frage der Kosten? Und also das sind so viele Fragen, die man sich halt dann stellen muss. Und dann ist halt immer noch am Ende die Frage, ja, aber gut, ist das das Beste, was wir jetzt aktuell tun könnten für die Kundschaft? Oder gibt es vielleicht was anderes, was nichts mit KI zu tun hat, was halt Problem besser löst oder was halt mehr gefragt wird? Und ich glaube, das gehört alles dazu. Und das macht es halt so ein bisschen für viele dann auch so, ja, stimmt, hast recht. Hab nicht drüber nachgedacht, dass das Millionen von Euro im Monat kostet und das keiner bezahlen kann. Aber dann weiß man trotzdem für sich, okay, aber wenn die Preise für AI sinken in 6 Monaten, dann könnte man die Frage wieder stellen. Und so geht man oft auseinander, dass man sagt, ja, Idee gut, Timing nicht gut. So, lass uns aber beobachten, wo der Preis hingeht und lass uns das Thema in einem halben Jahr nochmal aufmachen, weil das so die aktuelle Kostenverlaufskurve ist, wo man sagt, da könnte es wieder spannend werden. Und oft geht man halt nicht auseinander mit, du bist doof, du hast keine Ahnung, sondern hier, guck mal, auf dieser Liste der möglichen Dinge, die das zu einem Ja oder zu einem Nein macht, sind das die Ja's und das sind die Neins. Und hier ist quasi der Ausweg für das Nein. Und lass uns da quasi im Gedankengang bleiben. Ja.
Mhm. Das sage ich den Schülern häufig, wenn die irgendwie so 5 Minuten vor der Pause fragen, ob sie auf Toilette können. Dann sage ich denen auch häufig, ja, gute Idee, aber zum anderen Zeitpunkt vielleicht, weil in 5 Minuten ist Pause. Ja. Und dann sage ich immer, ach so, ja, stimmt.
Ja, und das ist auch so was, was man halt trainiert. Das ist halt so, ne, wenn es einmal sagst, zweimal sagst du, ja, 5 Minuten ist Pause, dritten Mal sagst, ja, guckt die Person vielleicht auf die Uhr, sagt, ah, ich frage gar nicht erst, ich weiß, 5 Minuten ist Pause. Ne, und fängt an, selbst diese Schlüsse zu ziehen. Und das ist das Gleiche im Arbeitskontext. Du liest einen geilen Artikel und irgendwann mal weißt du schon, ah, wenn ich das jetzt vorschlage, dann wird die andere Person diese Frage stellen. Weil sie diese Frage, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann wird es echt fast schon peinlich, weil alle erwarten das, dass man diese Fragen beantworten kann. Also beantworte ich diese Frage erst und dann merkst du selber, ah, okay, ich weiß schon, was die Antwort sein wird von der anderen Person, die wird mir nicht sagen, Preis oder Kosten oder was auch immer. Und dann trainierst du halt diesen Algorithmus, den die Person halt an Ideenfindung und Bewertung halt anlegt. Der ist halt immer gleich. Also nichts.
Ja. Ja, klingt total spannend, wie das in so Unternehmen irgendwie funktionieren kann. Ich finde es immer interessant, wenn man das dann nochmal auf die beliebige Bank einfügen, Vergangenheit irgendwie so redet und so. Und ich muss immer dran denken, wenn jetzt Leute, die jetzt Abi gemacht haben und dann irgendwie so nach 2 Jahren spricht man nochmal mit denen und die sagen dann so, ja, und ich bin da auch im Innovationsmanagement oder so in diesem, also ne, dass dann Leute so in so Positionen sind, wo sie vom Namen her quasi jetzt das Gefühl haben, da bewegen sie jetzt quasi was und dann aber ein halbes Jahr später sagen, ja, das war Quatsch. Also ich konnte da irgendwie feedbacken und konnte machen, was ich wollte. Das ist einfach, hat einfach nie funktioniert. Und das ist dann ja das Problem, wenn die Gegenseite nicht funktioniert. So, ne? Wir haben jetzt gesagt, was ist, wenn die Person das Feedback nicht ordentlich geben kann? Aber was ist, wenn das Problem ist, dass quasi dann diese Pseudokultur herrscht, dass Feedback gewünscht ist, weil alle wollen Feedback und so. Aber dann gibst du das Feedback und dann wird so, das einfach aufgegessen. Und so gesagt, so, ja, vielen Dank für Ihre guten Ideen. Machen Sie weiter.
Spannend ist, was ich jetzt für mich gelernt habe, ist, dass die meisten Jobs sind eher Beschäftigungstherapien für viele Menschen. Und das ist leider, je größtes Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du irgendwas machst, was eigentlich eher optional ist, wenn man ganz, ganz ehrlich ist.
Und, kann mir vorstellen.
Und es gibt auch, also es klingt jetzt super, super hart, aber es gibt so Jobs, die sind gemacht worden, weil sie ein Marketinginstrument sind. Oft alles, was das Thema Innovations- und Feedback-Management angeht, bei größeren Konzernen, ist eigentlich nur ein HR-Marketing-Instrument. Das bedeutet, man implementiert das, damit man in Bewerbungsgesprächen mit Leuten sagen kann, ja, wir haben Feedback und Innovationsmanagement und ne, da kannst du als Mitarbeiter dich einbringen, du wirst gehört, bla. Aber dann, wie du gerade beschrieben hast, merkt man, das hat gar keinen hat gar keine Auswirkung auf irgendwas, sondern ich werde quasi damit abgespeist, als ja, wir haben das, ja, du hast ja dein Feedback abgegeben, leider ist das nicht gut oder was auch immer. Das heißt, es ist am Ende des Tages, dieses ganze Konstrukt ist eigentlich nichts anderes als eigentlich nur ein Werbeinstrument, um halt Leute ins Unternehmen zu kriegen, um zu sagen zu können, ja, bei uns wird das aber gelebt und sieh mal hier, wir haben eine externe Abteilung für. Das heißt, die Abteilung ist eigentlich optional, weil wenn sie das halt keinen Impact hat, ist die Frage, warum existiert diese Abteilung? Und die Menschen, die dann halt irgendwie Job machen, der eigentlich einen ganz anderen Zweck hat und dann halt aber diese Hoffnungsschimmer so immer haben, ich kann ja eigentlich Einfluss nehmen, dann sagt man halt auch so, dieser Teil deiner Arbeit ist eigentlich eher optional. Du kannst dich auf deinen eigentlichen Nischenjob fokussieren und hoffen, dass der Sinn und Zweck hat. Ich glaube, viele Jobs, die existieren, haben halt eigentlich gar keinen Sinn und Zweck, sondern existieren nur, weil es irgendwie in diesem Unternehmenskonstrukt einen bestimmten, also der Sinn und Zweck ist oft nicht der, den man glaubt, dass er ist. Das ist eher oft einfach nur Marketing. Oder vielleicht baut man so ein Innovationszentrum irgendwo hin und sagt hier, guck mal, wir haben jetzt hier so ein riesen Ding aufgebaut und wir machen jeden Tag Innovation. Oft ist es ebenfalls ein Marketinginstrument, um zu sagen, guck mal, wir haben jetzt ein Innovationszentrum, liebe Aktionäre. Wir sind jetzt voll innovativ. Also Shareholder-Marketing. Oder du sagst halt, hey, wir bringen da immer quasi, weiß ich nicht, die Kommune hin und machen so eine Tour und zeigen denen so irgendwelche komischen Roboterprodukte, die wir gar nicht gebaut haben, die wir aus Japan gekauft haben, einfach ein bisschen zu zeigen, wie toll wir sind. Einfach nur um zu zeigen, guck mal, wir sind so innovativ und so toll und modern. Und oft sind solche Sachen einfach ein Marketinginstrument. Genauso wie Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt gerade AI eingebaut, wir sind jetzt voll AI first, ist so, ja toll, warum? Löst es ein Problem oder ist es, und auch da, Marketing. Und viele dieser Dinge sind einfach nur Fassade, leider.
Ich kann mir das super gut vorstellen, bei ganz vielen Aspekten. Ich habe mich nur gerade gefragt, so angenommen, ich hätte jetzt eine Riesenfirma, will mal Enterprise, Max Edition Unterfirma. Und ich merke, das Unternehmen ist riesengroß geworden und wir haben genau diese Punkte verloren, auf die wir uns bei als 100- und Mann-Unternehmen irgendwie eingeschworen haben. So. Ja. Und dann macht es dann nicht Sinn? Also ich finde das nachvollziehbar, dass man dann sagt, hey, wir gründen ein Innovationszentrum, was vom Namen vielleicht Quatsch klingt, aber ne, vom Gedanken her, wir gründen etwas, wo wir wieder sagen, da kommen halt 60, 70 Leute rein, die irgendwie schnell, agil, sinnvoll irgendwie arbeiten können und von denen zapfen wir die Ideen, weil wir, also wir machen das ja ernsthaft, wir machen das nicht als Show, sondern wir wollen wirklich dann von denen die Ideen bei uns aufs große Unternehmen übertragen, weil wenn ich das jetzt hier versuche zu implementieren in meinem 10.000 Leute Unternehmen, das funktioniert nicht, indem ich einfach sage, hey, jetzt gebt euch mal Feedback und lasst uns mal das wieder cool einführen, oder? Also ist das nicht so eine Verzweiflungshandlung, dass man das dann dahin baut und dann hofft, dass das irgendwie funktioniert? Oder ist es immer nur böser Wille und sagen, wir machen das jetzt nur zur Werbung für HR?
Es ist weder böser Wille. Das ist
trotzdem gut eigentlich, oder?
Ja, es ist, genau. Es ist nicht mehr böser Wille. Es ist einfach nur ein Akt von Verzweiflung an vielen Ecken.
So. Das verstehe ich, ja.
Und weil, was halt die eigentliche Lösung wäre, nämlich man geht in dieses 1000-Personen-Unternehmen und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich hier kaputt? Also warum schaffen wir keine Innovation? Und das kann 1000 Gründe haben, aber das, diesen Prozess zu durchlaufen und dann halt die Konsequenzen daraus zu ziehen und zu sagen, hey, vielleicht sind einfach diese 300 Jobs nicht mehr notwendig und vielleicht müssen wir 300 Leute entlassen, vielleicht müssen wir Feedback jetzt ernst nehmen und das einführen, vielleicht müssen wir Prozesse ändern. Also wir müssen halt strukturell viele Dinge verändern, das halt immer mit unendlich viel Schmerz für die Leute, die das antreiben. Und
Geld für Unternehmensberatung.
Ja, eben nicht Unternehmensberatung. Das ist halt auch das
Problem. Ich sagen, das klingt aber wie so jemand, aber der
ins Unternehmen kommt und
sagt, wir müssen das machen.
Du musst es halt ein Team haben, im quasi Entscheidungsteam, im obersten Management, das jetzt sagt, okay, wir haben nicht nur das Problem erkannt, wir wissen auch, wie wir es lösen können. Und wir gehen da jetzt auch rein und krempeln die Ärmel hoch und ziehen das jetzt durch. Und das wird im Zweifel halt ein 5- bis 10-Jahres-Projekt sein, das alles irgendwie umzustellen. Aber wir sind bereit, das zu tun, weil das der einzige Weg ist, um dieses Unternehmen mit 10 Jahren noch aufrechtzuerhalten. Und oft ist es halt so, dass einfach da die Zeit halt einfach nicht passt. Also als Management hast du Zeitvorstellung von die nächsten 3-4 Jahre, weil das ist dein Mandat. Danach wirst du rausgeschmissen in der Regel oder ersetzt. Und als Unternehmen hast du halt eben auch, also jeder Mitarbeiter hat für sich so einen Zeitstrahl, so bis zur Rente oder die nächsten 3 Jahre. Und oft ist es einfach so, dass man da kein gemeinsames Ziel findet, weil die einen sagen, ja, lass uns doch noch 3 Jahre irgendwie überstehen. Dann sagen, ja, lass uns aber jetzt die nächsten 30 Jahre überstehen. Und wie managt das? Am Ende des Tages muss halt dann wiederum der Eigentümer des Unternehmens sagen, also in dem Fall jetzt du selbst musst sagen, hey, liebes Management, ich will, dass das und das jetzt macht. Und es ist okay, wenn die nächsten paar Jahre die Gewinne runtergehen. Die
Zahlen nicht gut aussehen.
Genau, aber wir sehen alle, dass das der einzige Weg ist. Wir müssen jetzt einfach mal einen neuen Kurs fahren. Und auch da, je größer das Unternehmen, je diversifizierter das die Eigentümerstruktur, desto eher schwierig ist es, da zu sagen, hier, wir als alle Eigentümer gemeinsam entscheiden jetzt, dass es okay ist, die nächsten 5 Jahre halt schlechtes Ergebnis zu liefern. Und dann gerade bei börsennotierten Unternehmen ist es so, dass sie sagen, ja, dann bin ich raus, dann verkaufe ich meine Aktien, so, dann bin ich jetzt, ne, dann den Weg gehe ich nicht mit. Und das ist gerade, ich glaube, das große, große Dilemma bei vielen Automobilherstellern in Deutschland, ist, dass genau dieses Dilemma gerade bevorsteht. Entweder investierst du die nächsten 5 Jahre massiv in neue Technologie, musst Mitarbeiter entlassen, musst Strukturen neu schaffen. Aber wie verkaufst du das deinen Aktionären und wie kriegst du das umgesetzt? Und du bist als Management auch nur ein paar Jahre drin. Also da merkst du, dass einfach das so der Kern des Problems ist. Und weswegen ist es unwahrscheinlich ist, dass da jetzt ein großer Wandel stattfindet bei diesen großen Giganten. Was super traurig ist, was super schade ist, aber das ist so ein bisschen der Erklärungsansatz dafür.
Finde ich nachvollziehbar. Ne? Also gerade haben wir auch schon mal bei Politik und so weiter darüber gesprochen, ne? Dass wenn du der Zeithorizont irgendwie diese 4 Jahre sind, das einfach ganz viel mit deiner Arbeitsweise macht. Im Positiven wie im Negativen vielleicht. Ja, ne? Man kann dir auch sagen, ne, du hast 4 Jahre, um Dinge zu ändern, danach weißt du es eh vorbei und du kannst alles geben, was du willst. Oder du sagst halt, ich muss einfach diese 4 Jahre dafür sorgen, dass mein Ruf nicht völlig kaputt ist. Ich kann mein Geld einstreichen und danach bin ich durch und dann ist mir eh egal. Und je weniger der Kurs wackelt, desto sicherer bin ich sozusagen und desto glücklicher bin ich nach meinem Weggehen und dann der nach mir kommt, der ist dann der Blöde.
Exakt, nach mir die Sintflut, ja. So, ne?
Ja, das ist, also genau, das ist ja so ein bisschen das, was ja gerade, weil du es am Anfang gesagt hast, ne, was ja auch gerade im Wahlkampf in Amerika zwischendurch auch mal wieder gesagt wird, so dass Trump sagt, ich habe die beste Corona-Pandemie überstanden überhaupt, und die Demokraten sagen, ja, nee, die Zahlen sahen am Anfang alle ganz schwierig aus für uns, weil wir mussten erstmal den Haufen, den wir quasi bekommen haben von Trump, irgendwie wieder aufarbeiten. Das ist ja genau dieser Streit. Der eine kann sagen, ja, aber als ich da an der Macht war, lief es eigentlich alles ganz in Ordnung, also sah es irgendwie okay aus, und jetzt die nach mir sind die Bösen, und jeder hat so Argumente für sich in irgendeiner Form, und ja, das ist ja ganz interessant bei solchen Mandaten.
Spannend finde ich halt, dass da nochmal der Unterschied zwischen Unternehmenswelt, da hast du eben kein Nullsummspiel, also im Grunde genommen kannst du hingehen und sagen, naja, wir können halt jetzt alle gewinnen, also nur weil jetzt Mercedes quasi stärker ist als BMW, heißt das nicht, dass der eine deswegen verlieren muss, sondern wenn der Gesamtmarkt für Autos wächst, dann können halt beide gewinnen und nur beiden geht's gut. In Politik ist das halt nicht so, dass so entweder gewinnt die eine Partei oder die andere Partei. Das heißt, da ist halt die Tendenz zum, guck mal, die sind die Bösen viel höher, weil da ist quasi, da belebt Konkurrenz nicht das Geschäft, sondern da ist, zerstört Konkurrenz quasi dein Geschäft als der Amtsträger. Und deswegen finde ich Politik immer so, also noch immer
destruktiver wahrscheinlich dann in irgendeiner
deutlich Form unangenehmer ist, quasi überhaupt zu beobachten, weil du einfach genau weißt, es kann nur einen Gewinner geben, egal in welcher Wahlkampfkonstellation, egal ob es jetzt US-Wahlen sind oder auch in Deutschland die Wahlen, die jetzt anstehen, du hast halt 100% und die werden verteilt. Und 100% werden nicht größer. Sondern, ne? Also es gibt nur die eine Partei, die meisten Stimmen bekommt, und die anderen halt nicht die meisten Stimmen. Also es gibt keinen, wir können zusammen quasi gewinnen, sondern es ist so, entweder gewinnt meine Partei oder deine Partei. Und deswegen müssen wir uns gegenseitig fertig machen. Das finde ich einfach.
Aber nur zwei Gedanken dazu. Einmal können wir vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt irgendwie in der Automobilbranche, keine Ahnung, 5 Milliarden Menschen können Auto fahren.
Ja,
so,
ja.
Auf diese 5 Milliarden, und wir wollen, das sind die 100%, und wir wollen, dass die Leute unsere Autos fahren. Klar, beleben wir auch die anderen, aber ich erlebe ja schon gerade auch in der Diskussion, die bösen Chinesen mit ihren Autos, so, und wir müssen Strafzölle im Zweifel einführen, also das gilt ja auch nur in einem kleinen Bereich mit diesem, hey, wir sind froh darüber, also wenn Mercedes wächst, wächst auch VW im Zweifel, weil deutscher Automarkt, aber trotzdem haben die ja auch, wenn man das so ein bisschen rausskaliert, dann auch die Bösen sozusagen, wo man sich wieder mit streitet so ein bisschen, oder?
Ja, und das finde ich halt super spannend, wie man das interpretiert, und das wird oft politisiert, was eigentlich nicht notwendig wäre. Und zwar mein aktuelles Verständnis von diesem ganzen, diese ganze Diskussion ist, du hast auf der einen Seite einen globalen Markt, also jeder darf Autos überall verkaufen, so, das war der Status quo, und was die deutschen Autobauer halt super gut gemacht haben in den letzten Jahren, war es halt zu sagen, hey, wir bauen halt coole Autos und verkaufen die in China, und China wurde damit der größte Automarkt für alle deutschen Autohersteller. Jetzt ist aber quasi so, dass halt jedes Land aber wie für sich quasi entscheidet, was sind die Regeln des jeweiligen Marktes, und in China ist es so, dass da zwei große Dinge passiert sind. Auf der einen Seite hat man es super schwierig gemacht, für Nicht-Elektroautos angemeldet zu werden in großen Städten. Also man hat gesagt, du kriegst halt nur Kennzeichen, ne? Oder kriegst eher ein Kennzeichen, wenn du ein Elektroauto kaufst. Zum anderen hast du halt diesen Wunsch quasi auf Staatsebene, dass man sagt, hey, wir wollen unsere eigenen Hersteller haben. Wir wollen nicht nur immer VW kaufen oder BMW oder Audi oder was auch immer, sondern wir wollen halt unsere eigenen Hersteller kaufen, weil das ist für uns ein wichtiger Markt und den pushen wir auch und so weiter. Und man hat in China quasi einfach eine viel schnellere Übergang gefunden zu einer neuen Technologie, nämlich zu Elektroautos, als in anderen Märkten. Und und jetzt ist es so, dass halt eben in China die größten Hersteller jetzt eben nicht mehr VW und BMW und Mercedes sind, sondern eben, ich glaube, BYD, Tesla, NIO und noch so ein paar andere, halt eben chinesische Hersteller. Und halt der Absatz, das geht halt Richtung Elektro. Und jetzt hast du halt auf der anderen Seite jetzt die deutschen Hersteller, die halt jetzt sagen, hey, bei uns in Deutschland ist der Markt aber noch nicht so weit. Wir verkaufen nicht so viele Elektroautos, also wir verkaufen eben noch andere Autos. Und das Gleiche gilt für die USA und für andere Märkte. Und jetzt musst du so einen Spagat schaffen. Und und jetzt ist halt die Frage, was ist, wenn du durch diesen Spagat es nicht geschafft hast, eben gleichwertig gute Elektroautos anzubieten, und jetzt der Druck kommt von China, nämlich, oh, wenn jetzt BYD das geile Elektroauto anbietet für viel weniger Geld, was macht das mit dir als Unternehmen? Und jetzt wird das Thema nämlich politisch, dass man sagt, naja gut, aber die haben ja einen unfairen Vorteil, nämlich die chinesische Regierung hat die alle gepusht wie Bolle. Und deswegen wollen wir diesen Vorteil ausgleichen und sagen, wir möchten jetzt aber halt Strafzölle haben, damit wir die Zeit haben, unsere Elektroautos geil zu machen. Und Das heißt eigentlich ein reines, wir konkurrieren um einen Markt, nämlich, ne, was wollen die Kunden und was ist mein Produkt? Wird jetzt quasi zu, naja, aber die hatten einen Vorteil und wir müssen diesen Vorteil wieder ausgleichen. Das wird halt zu eher einem politischen Thema, was halt sozusagen dadurch diese unangenehme politische Diskussion, also diesen Nachgeschmack mit sich bringt, nämlich von wegen, wer ist jetzt schuld? Also wer ist jetzt schuld daran, dass eben die Absatzzahlen nicht mehr so toll sind bei BMW und Audi und Co. Ist es der Chinese, der gesagt hat, wir subventionieren jetzt unsere Autos, oder ist es der Vorstand, der verpennt hat, Elektroautos zu bauen oder gute Elektroautos zu bauen? Mhm. Und jetzt wird das halt zu einer Schuldfrage, weil jetzt sagen die Leute, ja, aber Moment mal, das ist ja nicht gut, das müssen wir den Schuldigen erstmal finden. Das heißt, ein reines politisches Thema hatte eigentlich gar nichts mehr mit Produktentwicklung und Märkten zu tun, sondern eher, ja, wer ist der Schuldige?
Mhm. Aber würde man jetzt im Nachhinein, also wir haben jetzt den Status quo,
ja.
Würde jetzt selbst Subventionswilli sagen, also dein alter Ego, Subventionswilli, ja. Würde selbst der jetzt sagen, jetzt haben wir es verkackt. Also wir hätten uns gewünscht, dass die deutschen Autobauer es vorher besser hingekriegt hätten, den Markt erkannt hätten, selber dafür gesorgt hätten, dass die Produkte cool sind, deswegen Leute, die kaufen, Markt, also ne, dass das irgendwie sich von alleine quasi so ein bisschen regelt und die Leute nicht sagen, ja, kann ich denn damit länger als 200 Kilometer fahren, sondern dass die von Anfang an sagen, ja, könnt ihr mit unserem Auto, weil wir cool sind. So. Das ist jetzt nicht passiert. Würde man sich denn jetzt dann wünschen, auch wenn man grundsätzlich eigentlich gegen dieses politische Eingreifen quasi ist, würdest du dir jetzt quasi wünschen, dass jetzt, ob es jetzt Subventionen sind, ob es jetzt Strafzölle sind, ob es jetzt, ich glaube, Scholz hat doch gerade so einen Innovationsgipfel irgendwie einberufen und so, was Lindner auch nicht so geil fand und so, wo es jetzt gerade so ein bisschen gegeneinander irgendwie auch alles wieder geht, aber das mal rausgerechnet. Würde man sich jetzt eigentlich wünschen, dass jetzt die Politik der sich hinstellt und sagt, so, wir machen jetzt ähnliche Schritte, wie die in China gemacht haben. Ihr dürft in großen Städten nur noch Elektroautos anmelden oder das und das und das. Würdest du sagen, das ist jetzt der richtige Weg? Weil verpennt haben wir ja so oder so sozusagen.
Ja.
Also ja, also würde man das jetzt so auf. Weil für mich klingt das halt total logisch. Ja, für mich klingt das jetzt so, wir müssen das Spiel mitspielen. Ich finde es total sinnvoll, wenn man jetzt sagt, wir schaffen jetzt Anreize, da hinterher zu ziehen, weil einfach zu sagen, jetzt warten wir ab und gucken, dass die Produkte geil werden, dass die Leute sich clever entscheiden, ist vielleicht zu langsam einfach.
Also die Frage ist quasi, wie kann man das Problem wieder in den Griff kriegen? Also wie kann man quasi den Zerfall quasi von der großen Automobilindustrie in Deutschland quasi verhindern? Das wäre so die Frage.
Mit, ne? mit dem Fokus auf, fändest du da jetzt das politische Eingreifen sozusagen in Ordnung? Mhm. Also das Mittel der Subvention oder wie auch immer, um das aufzuholen. Also das mit diesem Fokus sozusagen auf das, ist ja meine Frage.
Die Sache, also, okay, also es könnte das ja mal durchspielen, was für Instrumente es gibt und weil ich würde die unterschiedlich bewerten. Zum einen gibt es ja dieses Argument, oder was jetzt auch schon passiert ist, dass unterschiedliche Zölle auf unterschiedliche Autohersteller, wenn du die nach Europa bringen willst. Die Frage ist halt, was ist dann die Gegenreaktion in deinem größten
höhere Strafzölle Markt. Bei anderen Produkten quasi, ne?
Ja. Genau, so. Und was ist dein, wie soll ich sagen, was ist dein, also wie groß deine Verhandlungsmasse so in der und aktuell, wenn man jetzt schaut, also konkret nur zwei Länder, Deutschland und China, nur die zwei im Vergleich, dann hast du gerade einen massiven Shift von vielen Industrien, die in Deutschland halt so die Vorzeigeindustrien waren, Richtung China. Egal, ob es jetzt Stahlproduktion ist, Maschinenbau und so, alles wandert, also vieles davon wird jetzt in China ebenfalls gemacht auf einem Level, wo man sagt, das ist halt, da kann Deutschland nicht mehr konkurrieren, aus preislicher Sicht.
Weil es einfach günstiger ist,
genau. Genau. Ja. Oder auch qualitativ mindestens gleichwertig ist, dass man sagt, okay, warum sollte, also, ne? Das heißt, China hat insgesamt jetzt, was den Anteil, was den Teil angeht, einfach einen größeren Hebel. Die haben den größeren Eigenmarkt, die können sich quasi gegenseitig Autos verkaufen und sind damit glücklich. Deutschland kann das nicht, wir haben nur 80 Millionen Menschen. So viele Autos kannst du halt, also, das heißt, China sitzt da in der Hinsicht ein bisschen am längeren Hebel. Und die sind, was diese neue Technologie angeht, Elektroautos halt einfach Ticken voraus. Was heißt, was müsste jetzt passieren aus meiner Sicht, damit Deutschland aufholen kann? Du müsstest es hinkriegen, dass du jetzt quasi in diesen Unternehmen, egal ob es Daimler, BMW, VW ist, du musst eine Transformation hinkriegen, die halt A, super viel Kosten verursacht. Also du musst neue Fabriken im Zweifel bauen und alte umrüsten. Du musst total viel Forschung und Entwicklung machen. Du musst Mitarbeiter finden, die im Bereich Software und Elektrotechnik, was auch immer, super gut sind. Also du musst quasi eigentlich ein neues Unternehmen aufbauen. Und, und da ist die Frage für mich halt, was ist der schnellste Weg, dass das irgendwie funktioniert in Deutschland? Und oder wie kannst du, wenn du als Staat eingreifen willst, wie kannst du diesen Unternehmen helfen, dass dieser Weg quasi funktioniert? Und ich glaube, was halt hier hilft, ist, dass alles, was quasi dich langsamer macht beim Aufbau einer neuen Fabrik oder beim Einstellen oder Entlassen von Menschen und so weiter. Ich glaube, was nötig ist, um so eine Transformation hinzukriegen, dass das möglichst reibungsfrei läuft. Und das ist, glaube ich, das, was der erfolgsversprechendste Weg ist, weil egal, ob du, wie gesagt, wenn du jetzt Zölle anhebst, also wenn du Zölle einführst, dann passiert das auf der Gegenseite auch. Das heißt, der Umsatz von, also der Absatz von neuen Autos, neuen S-Klassen nach China wird auch geringer. Also das heißt, da schneidest du dir selbst so ein bisschen.
Ja, ins, ne? Also Strafzölle finde ich total nachvollziehbar. Also da brauche ich gar keine große Erklärung.
Nee, aber das ist sinnvoll, nachvollziehbar, dass das was, nicht was, sinnvoll was ist. Was dir halt ja. so auch wehtut und was dir halt auch die Zeit nimmt, weil jedes Auto, was du verkaufst, gibt dir Zeit, um halt diese Transformation hinzukriegen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, du subventionierst den Absatz. Also du kannst natürlich ein Spiel spielen, wo du sagst, du blockierst quasi die Einfuhr von BYD und Co. Das geht nicht mehr, eben über Zölle oder Verbote. Aber pusht gleichzeitig den Absatz. Das heißt, du kannst auch sagen, hier, du kannst keine chinesischen Autos mehr kaufen, aber du kannst halt für deutsche, europäische Autos kaufen in Deutschland, in Europa.
Und für 3.000 Euro günstiger.
Genau, für x-tausend Euro günstiger. Das heißt, damit auf der einen Seite schaffst du, also auf der einen Seite nimmst du Umsatz weg, also nimmst Geld weg aus China, was aus China kommt, und sagst dabei, ja gut, aber wir helfen dir mehr zu verkaufen in Europa, und das wird quasi im Idealfall das wieder mindestens mal ausgleichen. Das heißt, du stirbst weniger langsam. So. Aber das ist halt auch etwas, was dir bei der Umsetzung der Transformation auch nicht wirklich hilft. Das ist eher so, okay, wir nehmen die Konkurrenz weg und helfen dir hier auf der Seite. Das kann man machen. Würde auch bestimmt zu einem gewissen Grad funktionieren. Problem ist halt, der Absatzmarkt in Europa ist jetzt nicht so groß, dass man sagt, das hilft dir enorm. Du müsstest also so viel mehr Elektroautos kannst du hier in Europa nicht verkaufen, als dass du das ausgleichen kannst, was dir in China fehlt. Das heißt, es wäre auch nur so eine temporäre Mini-Lösung. Ja.
Finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass das nicht das Problem behebt, sondern dass für mich jetzt kann das mal so eine Übergangsphase sein, dass man, wie es vielleicht auch war, so diese zwei, drei, dass so ein Jahr irgendwie das mal subventioniert wird, um einfach mal den Leuten die Chance zu geben, das zu testen. Und wenn man merkt, da ist irgendwie eine Unsicherheit in der Gesellschaft und irgendwie müssen die mal den Arsch hochkriegen, so. Dafür kann ich das, finde ich das nachvollziehbar zumindest. Ob es jetzt die beste Lösung ist, keine Ahnung, ne? Aber nachvollziehbar. Aber für mich wäre jetzt eher so eine Subvention in meinem Kopf relevant, wo man sagt, wir unterstützen eben bei dem Bau dieser neuen Hallen, damit, also wenn das Unternehmen muss halt nachweisen, also ein bisschen wie so bei einer Insolvenz vielleicht, so, wir können das selber nicht stemmen, so, wir haben hier, da sind unsere Zahlen, so sieht es gerade bei uns aus und ich als Staat sehe das und sage, okay, pass auf, weil wir gemeinsam als Land das jetzt schaffen wollen und ihr seid wichtig für uns, so wie die Corona-Hilfen ja auch quasi irgendwie dafür waren, wir sehen das Problem und wir haben es gemeinsam so ein bisschen verkackt, weil wir es alle zu spät gesehen haben.
Ja.
Hier für die Maschinen kriegst du das Geld, für die Halle kriegst du das Geld. Mit dem Vertrag, mit dem Versprechen, in 5 Jahren passiert das und da, also seid ihr an dem und dem Punkt. Und im besten Fall, vielleicht ist ja auch wie so eine Art Kredit, zahlt ihr uns das quasi wieder zurück in irgendeiner Form oder sowas. Solche Szenarien kann ich mir irgendwie so ein bisschen vorstellen, weil dann wäre es für mich so ein bisschen mehr Innovationstreiber und der Anreiz sozusagen, sich jetzt zu ändern. Weil man könnte ja vorher, könnte man sagen, wenn ich weiß, dieses Element gibt es, warum sollten dann Firmen selber diesen Wandel quasi machen, weil sie einfach nur sagen, ich warte einfach so lange, bis der Staat sagt, okay, jetzt kriegst du Geld von mir und dann baue ich für dich die Hallen sozusagen. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo es nicht so geil ist. Dahin könnte ich mir vorstellen, dass das ein Weg wäre.
Ich glaube, es hilft nicht am Ende. Also ich glaube, es wird nicht.
Meinst du nicht?
Also die Frage ist halt, was muss jetzt, also sagen wir, du bist jetzt BMW zum Beispiel und du willst jetzt kompetitive Elektroautos bauen. Kompetitiv heißt, die müssen mindestens mal so gut sein wie die Tesla-Modelle, wenn nicht sogar besser. Und die müssen mindestens mal so günstig, gut Verhältnis sein wie die ganzen Elektroautos. Das heißt, du musst irgendwas machen, was halt dich besser macht als der Rest. So. Die Frage ist, warum kannst du das heute noch nicht? Und wenn man so ein bisschen einfach sich anschaut, was geht in so ein Auto rein, was sind so die Inputs quasi, was für Technologien musst du gut beherrschen können, wo kannst du die herkriegen, wie kannst du die zusammenbauen und so weiter, dann ist Geld nicht so richtig, Geld ist nicht der entscheidende Faktor. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, hier, BMW, hier sind 10 Milliarden, Billionen Euro, löst das Problem, dann ist nicht das Geld das kritische Ding, sondern die Zeit. Und dann ist die Frage, wenn du den Gedankengang mitgehst und sagst, okay, du hast jetzt unendlich viel Geld, wie kannst du in 2 Jahren oder nächstes Jahr spätestens ein Modell rausbringen, was halt so gut ist wie das Tesla Model 3 oder was so gut ist wie das Neo X irgendwas? Da muss die Frage.
Aber ich dachte, das geht. Ich dachte, der Faktor Geld, also nur ganz kurz, um da reinzugehen, weil da, um da nachzufragen. Ich dachte, dass der Faktor Geld da schon eine große Rolle spielt, weil BMW hat den i3 ja seit, keine Ahnung, 10 Jahren bestimmt locker oder so, ne? Und so ein E-Smart gibt's auch Ewigkeiten. Und die Berichte über den ID4 oder 5 damals waren ja auch okay. Also es war ja nicht jetzt, als wäre es alles super katastrophal und keiner will diese Autos fahren, sondern die wurden ja auch ein bisschen verkauft und so, aber halt zu wenig. Und ich dachte, es geht einfach viel mehr um eine Skalierungsfrage, dass man halt jetzt, also dass die das nicht hinkriegen, weil die halt wirtschaftlich sein müssen, können die jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt auf einen Schlag unsere Hallen quasi um, weil dann verkaufen wir nicht mehr die Autos, die uns gerade Geld bringen, die mit fettem Motor und keine Ahnung was so. Aber wenn wir jetzt sehr viel Geld hätten, dann könnten wir parallel diese anderen aufbauen und wir haben ja die Produktionslinien für unsere Elektroautos schon. Wenn wir das Geld haben, können wir vielleicht ein bisschen teuren Akku fremd einkaufen. Immerhin, dann machen wir nicht so, wir bauen nicht unseren Akku jetzt selber, aber hey, wenn wir einen besseren Akku wollen, kaufen wir uns den ein. Und Software beziehen wir im Zweifel hier, machen wir CarPlay rein und machen irgendwie noch so ein bisschen anders. Dann bauen wir jetzt nicht unser schlechtes eigenes System, das keiner will, sondern beziehen wir daher. Und schwupps, geht das in meiner Welt so einfach. Aber warum, wo hänge ich? Wo mache ich den Gedankenfehler?
Ja, das würde theoretisch funktionieren. Also sagen wir, du hast jetzt unendlich viel Geld, da kannst du mal eben so einen Move bringen. Das Problem ist, das, was du dann, was du deinem Ergebnis dann was da entsteht, ist quasi wie so eine Art, wie so eine Wunde, die unendlich krass blutet. Selbst wenn du jetzt quasi einmal so Geldwurf bekommst und das hinkriegst, hast du etwas, was quasi nicht nachhaltig ist. Weil du musst immer, um das Produkt, was du dann kreierst, musst du die teuren Akkus einkaufen, wo du nicht am längeren Hebel sitzt. Du musst eine drittwertige Technologie verwenden wie CarPlay, die nicht so geil ist wie vielleicht das native System von was auch immer Konkurrenten. Du hast immer noch diese Parallelstruktur, du hast immer noch die alten Fabriken mit den alten Mitarbeitern, du hast die neuen Fabriken mit den neuen Mitarbeitern und so weiter. Und das heißt, du hast auf der einen Seite etwas, was du halbwegs irgendwie zum Laufen gebracht hast, was aber nicht wo du weißt, der nächste Schritt ist mehr Geld, weil ich muss dann doch irgendwann die Akkus selber bauen, ich muss dann doch irgendwann mal das Lithium selber abbauen, ich muss doch irgendwann mal die Software selbst schreiben. Also du hast dann, du schaffst mit Geld quasi so einen schnellen quasi Wurf und der muss aber sofort sitzen, weil du halt, und du musst dann quasi in so einem riesen Absatz funktionieren, du musst so gut sein mit diesem Hedgework-Produkt, dass du gegen Tesla und Co. anstänkern kannst. Und wenn dir das nicht gelingt, bist du sofort danach tot, weil du hast halt eben noch diese Wunde,
die Geld blutet. Ne?
Genau, das heißt, klar, mit Geld kannst du mal so eben so ein paar Monate noch rausstrecken oder nochmal das nächste Modell, aber du wirst nicht gewinnen nachhaltig. Also was brauchst du zum Gewinnen in dem Markt? Was brauchst du, um ein richtig geiles Produkt herzustellen? Du musst kostentechnisch besser sein, du musst technologisch besser sein und du musst in deiner Geschwindigkeit eben neue Sachen zu kreieren, also neue Technologie, neue Kostenstruktur zu schaffen, musst du halt quasi schneller sein als die Konkurrenz.
Also trauen wir BMW das quasi nicht zu und VW sozusagen, wir trauen denen einfach gerade schon jetzt nicht zu, das irgendwie jetzt hinzukriegen, weil dann würde ich doch denken, ja okay, dann ist das keine offene, blutende Wunde, sondern die brauchen jetzt nur so ein 2-Jahres-Transitionsgeld, damit die ihre alten Strukturen sich trauen abzuschalten und die neuen aufzubauen. Ja. Und wir trauen denen zu, weil diese Qualität der Autos wird ja immer bei Tesla immer noch weiter für bemängelt, so Spaltmaße, bla 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 und so, keine Ahnung was, dass man sagen kann, hey, ihr könnt mit eurem deutschen Auto-Chassis, den irgendwie alle ganz geil finden und Karosserie und Co., jetzt kriegt ihr diese 2 Jahre Zeit, um da die geilen Sachen reinzubauen. Und dann wird es ja laufen, weil die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass es funktioniert, wenn ihr die unter diesem Preis verkaufen könnt. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, BMW, habt ihr ein bisschen Ehrgeiz? Kriegt ihr es hin? Wenn die ehrlich sagen, ja, kriegen wir hin, dann let's go. Aber die Frage ist, warum kriegen sie das nicht hin? Also warum bleibt das die offene Runde?
Aus meiner Sicht können die das nicht hinkriegen, außer es werden ein paar andere Rahmenbedingungen mitgesetzt, die halt eben das Thema Zeit ermöglichen.
Also, ach, diese Schnelligkeit, meinst du, genau. Diese Bürokratieabbau?
Ja, also wenn du die Frage stellst, okay, was müsste jetzt passieren? Also, fiktives Szenario. BMW sagt, wir bauen jetzt die Gigafactory Deutschland, das Äquivalent, irgendwo in Deutschland hin. So.
Mhm.
Können wir das in 2 Jahren hinkriegen?
Theoretisch ja.
Theoretisch ja. Wenn die dann sagen, wir committen uns quasi voll auf dieses Ding und wir sagen, wir brauchen gleichzeitig aber noch eine geile Ladeinfrastruktur, so, die wollen wir auch noch hochskalieren und wir wollen eigentlich auch noch eine Lithium-Verarbeitungsraffinerie bauen, weil wir werden merken, dass China irgendwie sagt, wir können nicht exportieren, weil wir das selber brauchen. So, also wie können wir vielleicht in Norwegen noch einen Lithiumabbau machen oder in der Türkei oder was auch immer und wie können wir das, also das muss alles in 2-3 Jahren passieren. Dann müssen wir einen Software-Squad aufbauen mit hunderten von Entwicklern, die super, super smart sind und geile Software bauen, damit wir auch so Sachen machen können wie hier Over-the-Air-Updates und so Kram.
Aber haben die nicht schon? Das meine ich. Also hat nicht so ein Riesenunternehmen wie BMW, haben die nicht diese Leute, die halt einfach nur nicht richtig genutzt werden?
Die haben die nicht.
Die sind einfach nicht da.
Das haben die nicht.
Krass, das wundert mich total. Die nicht. Okay.
Also beziehungsweise nicht in der Menge oder in der Struktur, wie es notwendig wäre. Das heißt, du musst nicht nur, sagen wir, du musst nicht nur deine Strukturen auflösen. Also du musst sagen, ja, ihr habt bisher so gearbeitet, ihr habt euch nie Feedback gegeben, ihr habt immer die Software von Continental eingekauft und nur Plug and Play zusammengesteckt, jetzt müsst ihr selber Software schreiben. Das ist ein kompletter Strukturwandel, ein komplett anderes Unternehmen, was du aufbaust. Und das alles muss halt innerhalb von jetzt 2-3 Jahren alles gleichzeitig passieren. Damit du dann sagen kannst, oh, jetzt sind wir, sagen wir, ähnlich gut wie Tesla zum Beispiel und können dann wirklich konkurrieren. Und da ist die Frage, was müsstest du dafür tun? Und wie gesagt, du brauchst halt erstmal, musst du sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen sage als BMW, hier ist ein Grundstück, da will ich diese Fabrik hinbauen. Wann kriege ich die Genehmigung von der Kommune? Die Antwort muss sein, gestern. Okay. Und nicht erst, nachdem ich ganz. Das klingt jetzt alles so wie Bürokratie-Bashing, aber ich will einfach nur zeigen, wie so ganz viele kleine.
Ist es ja auch, aber ist ja auch ein Teil bestimmt berechtigt.
Kein Bashing im Sinne von jetzt einfach nur pauschal draufschlagen, sondern eher also aus meiner Sicht eine Bestandsaufnahme. Eine was ist die Realität, die dann quasi so ein Projekt quasi mit sich bringt? Und ich glaube, einer der Realitätspunkte ist, dass du halt erstmal ein paar Wochen mindestens mal oder vielleicht Monate, sogar Jahre auf eine Genehmigung brauchst, weil du musst bestimmte Dinge nachweisen, ne? Zu Recht auch und sagen, ja, okay, du musst jetzt nachweisen, dass du jetzt irgendwie irgendwo Wasserzufuhr hast und dein irgendwie keine Vogelarten oder irgendwie so verscheuchst und so weiter. Also es gibt ganz viele Auflagen, teilweise berechtigt, teilweise Quatsch, die du erfüllen musst und so weiter. Dann musst du sagen, okay, wie kann ich denn jetzt quasi Mitarbeiter finden, so die quasi in so eine neue Struktur schaffen? Das ist die Frage, okay, was bedeutet das im Arbeitsrecht allgemein? Kann ich jetzt einfach mal sagen, hier, ihr geht jetzt darüber und ich schiebe euch da mal rüber oder ich kündige euch und so weiter? Da wirst du merken, oh, gerade in Deutschland hast du super starken Arbeitnehmerschutz.
Arbeitnehmerschutz.
So, das wird dich einfach verlangsamen. Ist das jetzt eine Kritik, dass man sagt, man muss Arbeitnehmerschutz komplett wegschmeißen? Nein, heißt es nicht. Heißt es, dass man da vielleicht die eine oder andere Stellschraube drehen müsste? Ja, das bedeutet genau das. Ne? So, dann, was bedeutet das bei der Neueinstellung von Leuten? So, wie schnell geht das? Was sind so die Rahmenbedingungen? Dann hast du so Dinge wie, in Deutschland musst du Arbeitsverträge per Papier unterschreiben. So, physisch. Mhm. Und man sagt, ja, ist doch eigentlich kein Problem. Aber doch, du schaffst dann doch wiederum irgendeine Person, die da sitzen muss und dann das alles einheftet und so weiter. Das sind alles so kleine Dinge, die dich einfach auf diesem Weg der Transformation einfach langsamer machen. Und dann ist halt die Frage.
Ja, ich habe wirklich, glaube ich, unterschätzt, also kannst du dich gerne weiter erzählen. Ich habe einfach, glaube ich, ich unterschätze, dass in solchen Riesenunternehmen wirklich so viel Mitarbeitertransition auch stattfinden muss. Weil irgendwie in meiner, also ich habe mir immer das so vorgestellt, da sitzen halt ganz viele Leute, die warten eigentlich auf den Anruf, dass jemand sagt so, endlich, wir machen jetzt den Wechsel, deine Fähigkeiten können mal wieder ausgeschöpft werden, du steppst jetzt nicht nur A in B. Aber natürlich ist es total logisch, dass es auch genug Leute gibt, die sich halt wohlfühlen mit, ich steck A in B und das ist mein Leben für den Rest meines Lebens. Ist natürlich total naiv zu denken, dass da nur Leute sitzen, die einfach die ganze Zeit denken, wie kann ich jetzt wieder meine geile Arbeitskraft nutzen? Die wird es bestimmt auch geben. Aber natürlich nicht alle. Und dadurch hast du wahrscheinlich einen Wechsel, den du brauchst, so oder so.
Ja, und das klingt jetzt so blöd, aber Leute sind ja auch hochspezialisiert in ihren Bereichen. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel Softwareentwickler bei BMW. Nochmal, deren Kernkompetenz ist es zu sagen, hey, wir nehmen quasi unsere alte Infrastruktur in Autos, die dann eben aus verschiedenen Einzelkomponenten besteht, die wir halt von unseren Zulieferern nehmen. egal ob es der elektrische Fensterheber ist oder ob das das Entertainment-System ist. Und im Grunde genommen bauen wir davon nichts richtig selber, sondern unsere Expertise liegt darin zu sagen, wie können wir das eben zusammenstecken und zum Laufen bringen. Wenn du denen jetzt sagst, okay, hier ist ein Linux-System, bau da deine eigene Software, dann sagen die, ja, Moment mal ganz kurz, ich bin voll der gute Integrationssystem-Admin-Typ, aber nicht Softwareentwickler. Und wo sind unsere Designer? Und die sagen, ja, Designer haben nie designt, außer halt eben die coolen Bilder für die Werbung, aber die haben nie Software designt. Ist keine Kritik, aber einfach nur eine Feststellung.
Ich wollte sagen, das klingt, genau, das ist wichtig, weil ich glaube, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie so niedere Arbeit. So habe ich es auch erst verstanden, aber darum geht es gar nicht. Sondern dieses Integrieren ist auch relativ, ist wahrscheinlich hochkomplex und in dem, was sie tun, eben wichtig und so. Aber es ist eben was ganz anderes einfach, als es selber zu bauen. Nicht zwingend weniger Wert oder mehr Wert oder keine Ahnung, es ist einfach komplett eine andere Aufgabe.
Eben, oder
das habe ich, glaube ich, selber
gemacht. Wenn du jemandem sagst, hier bau mir einen guten 2-Liter Dieselmotor, dann hast du bei BMW wahrscheinlich die krassesten Leute. Die krassesten in der ganzen Industrie. Also niemand wird bessere Motoren bauen, außer die Dudes und die Dudetten. Mhm. Aber wenn du sagst, bau mal einen Elektromotor, der super effizient ist, und bau mal dafür quasi eine Fertigungslinie, die diesen Elektromotor dann fertigt, dann sagen die, ey, yo, das ist so wie, als würdest du dich Chemiker fragen, bau mal irgendwas, mach mal Physik. So, das ist so, ja, es ist irgendwie so ähnlich, aber irgendwie doch nicht so richtig. Und ich glaube, davon hast du halt einfach ganz, ganz viel. Und jetzt die Frage, was du zum Beispiel nicht machen kannst, ist, oder was, wo jetzt der Riesenaufschraub bei VW ist, weil VW sagt, wir schmeißen jetzt 30.000 Leute raus und sagt, ja, wie könnt ihr, ihr seid so greedy und so. Nee, die wissen einfach nicht, was die Leute machen sollen. Und das und da hast du halt auch, glaube ich, einfach kein kulturelles Backing. Ne, das macht es halt noch mal schwieriger. Mm. Du hast auf der einen Seite
total
IG Metalls und die, wie heißen die anderen? Also die ganzen Gewerkschaften, die sagen, hey, du hast den Betriebsrat, der sagt nein. Und das ist auch deren Aufgabe. Genau. Das ist auch deren Aufgabe. Die machen ihren Job. Aber in der Summe der tausend kleinen Dinge ist das alles quasi eine Erklärung dafür, warum halt eben BMW uns so nicht sagen kann, in 2 Jahren steht das Gigafactory-Äquivalent-Ding. Wir bauen jetzt, weiß ich, 30.000 Ladesäulen in Deutschland. Das sind alles so Dinge, was denen halt super schwer macht. Und deswegen glaube ich, du kannst noch so viel Geld draufschmeißen. Es hilft dir nicht, diese ganzen kleinen Dinge zu lösen und dadurch super schnell zu werden, sondern es ist so, ja, es gibt dir einfach mehr Zeit. Aber die Zeit ist nicht der entscheidende Faktor, sondern wie schnell kannst du eben konkurrenzfähig werden. Und das ist das Schwierige. Ja.
Die Zeit ist kein Faktor mehr, ne? Also, Geld ist kein Faktor mehr in der Form sozusagen, weil hätten sie das selber vor 10 Jahren, 15 Jahren selber angestrebt, aus eigener Kraft sozusagen, dann wäre es ja mit diesen ganzen Bürokratiehürden, die wir so ein bisschen haben, zwar nicht super geil und super schnell gewesen, aber es hätte funktionieren können sozusagen, ne? Das muss man, glaube ich, immer, das ist für mich immer noch wichtig zu verstehen, dass das jetzt ja alles quasi nur so eine aufgeheizte Diskussion wird und wir darüber sprechen, über diesen 30.000 Leuten entlassen und so weiter. Das ist ja nur so weit gekommen, weil es einfach Schritt für Schritt versäumt wurde sozusagen. Hätten die Schritt für Schritt diese Wege gegangen, hätten Leute vielleicht umgeschult oder keine Ahnung hätte man wahrscheinlich auch deutlich weniger Leute rausschmeißen müssen und so weiter. Also wäre jetzt so eine These für mich, dass wenn man, genau, aber dass dieser Weg wurde nicht gegangen, wenn man es versäumt hat, muss man jetzt halt irgendwie dann schnell da durchhacken so ein bisschen. In ja ganz vielen Industrien, das ist ja nicht nur bei VW und Co. jetzt so, sondern das ist ja in ganz vielen Industrien so.
Was glaube ich, Das ist 100% die Kritik, die ich berechtigt finde an den Unternehmen selbst. Also die haben es verpennt, jetzt im Automobilbereich einfach nur. Also Tesla gab es seit 2012. Seitdem hättest du eigentlich mitbauen können. So. War aber nicht gewollt oder was auch immer. Und die Kritik quasi an, also das ist ja so zwei Komponenten. Was ist so die Kritik an dem Unternehmen? Was ist die Kritik an dem regulatorischen Rahmen? Die Kritik an der Regulatorik wäre zum einen, dass man sagt, Bürokratie ist halt einfach ein lähmender Faktor. So, das ist halt selbst wenn du, also unabhängig davon, ob du grundsätzlich es hättest machen können, ist die Frage, warum muss es denn so langsam sein? Also, warum geht es denn nicht schneller? Das ist, glaube ich, einfach so wie jedes, also wie du alles immer verbessern wirst, ist auch die Frage, wie können wir Prozesse schneller machen? Dann ist die Frage.
Das glaube ich immer so ein Ring, ne? Also, ich kann mir vorstellen, gerade in Deutschland ist das immer so ein Ring zwischen. Wie viel Regulatorik wollen wir quasi haben, weil wir die auch gut finden als Sozialstaat, wie auch immer, haben wir schon mal drüber gesprochen, so, ne? Und wie viel Regulatorik ist dann aber eben auch zu viel und dann zu lähmend? Und ich glaube, das ist immer wie so eine Art Wippe. Und die ist vielleicht jetzt gerade in der Zeit und vielleicht auch eine längere Zeit einfach zu sehr in die Pro-Regulatorik und nicht pro, ja, was immer das andere Konträres, aber ne, weißt du, was ich meine, ne? Ich glaube, es ist halt immer so ein Ring, wo jetzt ja nicht auch deine Forderung quasi, glaube ich, so wie ich verstehe, nicht wäre, wir müssen jetzt komplett auf die eine Seite kippen, nach dem Motto, gar keine Regulatorik mehr, sondern halt hinterfragen, wo ist es wirklich sinnvolle Regulatorik, wo können wir das verstehen, wenn es dann, wo macht Arbeitsschutz, für welche Menschen macht Arbeitsschutz eben auch total Sinn und wo müssen wir eben gucken, dass Arbeitsschutz relevant ist, weil dafür leben wir auch gerne hier, damit wir diesen Luxus sozusagen genießen in irgendeiner Form. Und wo können wir aber auch eben so Sachen sagen wie, brauchen wir die Cookie-Banner? So, ne? Also brauchen wir die wirklich? Und also jetzt, um so eine lächerliche Regulatorik vielleicht gegenüberzustellen von einer, die, wo man vielleicht sagt, ja, okay, da können wir leben damit, dass es ein bisschen lähmend ist. Das kaufen wir uns gerne ein, sozusagen, diesen Lähmungsfaktor. Aber wir müssen halt gucken, dass der Lähmungsfaktor nicht zu groß wird. Und da müssen wir halt entscheiden, welche Regulatoriken können wir einfach ein bisschen streichen oder halt modellieren, sozusagen.
Genau.
Damit es um den Kern weitergeht.
Oder das halt fix. Ne? Ja. Also das ist halt auch das Thema. Ja. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt einfach die richtigen Sachen streichst oder anpasst, dann kannst du es vielleicht doch einem VW ermöglichen, doch in 2-3 Jahren noch was zu reißen. Aber es ist jetzt die Frage, wie schnell kannst du eben das Ganze hinkriegen. Der andere Punkt, der jetzt gar nicht so sehr mit dem regulatorischen Grundkonstrukt zu tun hat, sondern eher mit der Frage, wie greift man denn in so einen Markt ein, ist etwas, was nicht per se ein Problem darstellt, aber es schafft halt etwas, es schafft Unsicherheit. So. Bei dem Absatz, aber auch bei der Produktion. Wenn du zu lange so in Aussicht stellst, dass du was machen willst, dass du in den Markt eingreifen willst, du sagst, entweder ich verbiete etwas oder ich subventioniere etwas, dann löst das eine Reaktion bei den Marktteilnehmern aus. Wenn du zum Beispiel sagst, es gibt jetzt eine Prämie für Elektroautos, dann ist so die Frage, oh shit, da wird jetzt der Markt gepusht, wir müssen jetzt schnell mit den Modellen rauskommen. Wir müssen schnell auch ein Elektroauto bringen, weil sonst verpassen wir diesen Absatztrend, der ja.
Das hatten wir bei den Wärmepumpen damals, glaube ich, ne? Das nach dem Motto, dann verkaufen wir lieber das Schrottmodell und wir stecken keine Energie mehr in die Weiterentwicklung und deswegen, weil wir jetzt einfach diese Prämie mitnehmen wollen.
So genau, ein bisschen, ne? Zum einen das, ne? Vielleicht ein zu verfrühter Push der Technologie, dass man sagt, wir haben jetzt auch ein Elektroauto gelauncht, obwohl es eigentlich noch nicht fertig war, weil wir eben weil dieser Push von aus der politischen Seite kommt. Oder wir haben nicht genug Anreiz, das Produkt weiterzuentwickeln, weil das ja auch reicht, weil es zwar kacke ist, aber durch diesen Rabatt, den man ne, so gibt, ist es halt irgendwie dann doch wieder okay. Oder auch so ein grundsätzliches Verbot oder so eine Technologiediskussion, die Deutschland ja gerne geführt wird, so von wegen, ne, macht man jetzt ein Verbrennerverbot, erlaubt man aber Wasserstoff und so weiter. Das ist so ein bisschen das, wo die Unternehmen da sitzen und sagen, ja gut, aber mit was muss ich denn jetzt rechnen?
Aber ist das dann nicht einfach ein Zeichen für super schlechte Lobbyarbeit? Weil ich habe das immer in der Schule so verstanden. Erstmal denkt man, wenn man das erstmal hört, denkt man, Lobbyarbeit ist immer böse, weil das immer das Geld will die Politik verändern bestechen und so. Aber so wie ich das verstanden habe, kann auch Lobbyarbeit eigentlich auch was Positives haben und heißt doch eigentlich nichts anderes als, also heißt bestimmt noch was anderes, aber für mich heißt es jetzt erstmal nichts anderes als, bevor wir überhaupt über so eine Verbrennerverbot diskutieren und das öffentlich quasi im Parlament besprechen und alle Leute sehen das und ADAC schreibt irgendwelche Headlines, gehe ich doch erstmal auf meine großen 3-4 Autokonzerne zu oder geht mal aufeinander zu und sagt, so, mal Buddha bei die Fische, was könnt ihr, was können wir, was braucht ihr von uns, was könnt ihr? Und dann zieht man doch im besten Fall an einem Strang, der produktiv und sinnvoll ist und nicht im Sinne von, keine Ahnung, die Unternehmen diktieren die Politik und genauso eben nicht die Politik diktiert, was das Unternehmen machen soll, weil das, wenn es das nicht kann, bringt das ja nichts. Und warum ist es, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber die Frage wäre gewesen, wieso wurde das so verkackt? Ja. Wieso war dieser Dialog nicht wieder da? Wieso hat das nicht funktioniert? Ja.
Einer hätte der Klügere sein müssen und nicht an diesem Spiel teilnehmen müssen. Warum?
Gar nicht teilnehmen, meinst du?
Ja. Okay. Wenn du dich auf so eine Liaison, wenn du dich auf so einen Tanz einlässt zwischen Staat und Unternehmen und sagst, hey, wir ziehen jetzt zusammen hier so einen großen Coup durch und wir machen jetzt was Geiles. Wir pushen jetzt den Markt. So. Da musst du wissen, was du tust. Da musst du committed sein und du musst halt wissen, du
wählst. So, unser Plan ist in 10 Jahren das und das.
Du wählst eine Technologie, dann muss es sitzen. Mhm. Du machst eine Wette. Mhm. Das ist eine Wette. So. Mhm. Und dann sagst du, wir committen uns, wir ziehen das jetzt durch. Normalerweise sagst du als Staat ja nicht unbedingt, hey, ich diktiere irgendwelche Technologie, sondern sagst einfach, hey, hier sind die Regeln, mach dir mal, ihr werdet das schon wieder rausfinden, ihr werdet schon wissen als Unternehmen, was das Richtige ist. Jetzt hast du aber eine Sondersituation bei diesem Thema, weil dieses Thema ist nicht nur rein, okay, wir entscheiden jetzt, ob es LED oder ein Plasmafernseher wird, sondern es ist ein politisch.
Grundsatz.
Nee, es ist einfach ein politisch interessantes Thema, weil es quasi im Bereich Umweltschutz einzusiedeln ist. Mhm. Weil, und das halt eben nicht eindeutig, sondern eben in einer Debatte, die halt nicht sehr klar ist im Ausgang. Jetzt sagt man nämlich als Staat, hey, wir haben ja Klimaziele. Fine. Jetzt sagt das quasi diese Idee von, wir wollten ein bestimmtes Klimaziel erreichen, sagt ja, okay, ich muss jetzt quasi Dinge tun, die ich eigentlich vielleicht nicht tun würde, nämlich ich sage jetzt, welche Technologie gut oder schlecht ist und schaffe ein Verbot oder ein Gebot zu diesem Thema. So nach dem Motto, wir sagen, Verbrennerautos, Diesel, Benzin wird verboten ab 2030, 35, mit der Argumentation, das hilft dem Klimaziel.
Oder kann man nicht das Argument auch nehmen, das hilft dem Markt, also es hilft unserem Land finanziell, weil wir sehen rundherum, dass quasi China das verbietet, dass andere Länder genau diese Dinge quasi machen und voll auf Elektro committen, dann ist es doch gar nicht so super riskant, oder? Zu sagen, wir gehen auch diesen Schritt zu Elektro, oder?
Ja, die Frage ist, wenn du so einen Schritt gehst, dann musst du ihn quasi gut durchdenken oder musst du halt dann auch ein Commitment hinter haben oder darfst dann halt eben keine Unsicherheit in der Entscheidung mit sich einhergehen lassen. Und ich glaube, was halt so ein bisschen passiert ist, ist, dass zwischen der Automobillobby und diesem Klimaziel und diesem dahingehenden quasi Entscheidung zu einer bestimmten Technologie, nämlich Elektroautos, dass da keine Einigkeit herrscht.
Mhm.
Dass weder innerpolitisch herrscht darüber Einigkeit, noch bei den Autoherstellern, weil bestimmte Hersteller sagen, hey, Moment mal, das ist aber doof, weil wir würden gerne technologischen Weg gehen, der sagt, wir würden gerne Verbrenner bauen mit aber Wasserstoff zum Beispiel. Mhm. Das heißt, in diese Richtung wird Lobbyarbeit gemacht. Seitens des einen Herstellers. Der andere Hersteller sagt, nee, ich mache komplett Elektro, Batterie und so weiter. Sagt, ich mache in die Richtung Lobby. Das heißt, du hast in der Automobilindustrie selbst keine einheitliche Commitment-Meinung zu einer bestimmten Richtung, sondern da sind unterschiedliche Strategien, die platziert werden. Und dann hast du aber auf der politischen Seite auch keine einheitliche Meinung, die sagt, ja, auf der einen Seite wollen wir eben das machen, was alle anderen vielleicht auch machen, nämlich Elektroautos only und alles andere wird verboten. Dann sagt aber der andere, ja, Moment mal, aber ich habe mit dem Hersteller gesprochen, der sagt, Wasserstoff ist voll geil. Und das heißt, du hast so eine Art hin und her zwischen, naja, committen wir uns jetzt auf eine bestimmte Technologie, aber dann 100% oder nicht. Und wenn du das aber quasi ständig im Wechsel machst und diese Diskussion immer wieder neu aufmachst zu, es gibt ein Verbrennerverbot, das ist wie folgt definiert, also alles, was verbrennt, ist verboten. Dann aber 3 Jahre später sagst du, ja, Moment mal, gut, wir haben nochmal mit den Lobbyleuten gesprochen, die einen haben uns aber das gesagt und jetzt sagen wir, es gibt ein Verbrennerverbot für fossile Brennstoffe, aber nicht für alternative Brennstoffe. Okay, und wenn dazwischen halt Jahre oder Monate vergehen und in diesen Unternehmen selbst dann die Diskussion geführt wird und sagen, scheiße, was machen wir jetzt? Ne? Investieren wir weiterhin in Wasserstoff oder nicht? Ist das überhaupt sinnvoll? Was sagt die Politik? Und man hat da keine Entscheidung und wir ziehen das jetzt durch, sondern ist da so hin und her gerissen. Dann ist das einfach nur, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht eine Ausrede für, deswegen ist alles verkackt, sondern das ist einfach nur ein Zeichen für, oh, das schafft Unsicherheit und verlängert einfach Entscheidungspfade. Ne? Die Entscheidung sagt, wir machen jetzt eine reine Elektrofabrik, wird vielleicht hinausgezögert, weil man sagt, mal gucken, was jetzt, vielleicht sagt die Politik jetzt doch, also alternative Brennstoffe ist okay, vielleicht machen wir eine hybride Fabrik. 3 Monate gehen ins Land, jetzt klingt das nicht nach viel, aber nochmal zu dem Punkt zurück, das muss halt alles schnell gehen. Verzögert das einfach wiederum deine Entscheidung um vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht einen Monat und du wirst trotzdem einfach langsamer und kommst nicht hinterher.
Genau, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dieses Gespräch zwischen Industrie und Politik, dann habe ich das jetzt nicht so ganz oder gar nicht quasi für mich jetzt im Kopf gehabt, weil also für mich wäre es dann so, dann kommen die Interessen der Automobilindustrie und die sagen dann, hey, pass auf, diese 4 Optionen haben wir im Kopf. Elektro, Hybrid, wie hieß es, E-Fuels, whatever, so ein bisschen in die Richtung. Uns würde es total helfen in der Argumentation, wenn das und das und das passiert, dann sagt die Politik, ja, für unsere Klimaziele wäre das und das das Wichtige. Das heißt, können wir nicht sagen oder ist es für euch realistisch zu sagen als Gesamtindustrie, wir kriegen irgendwie 70% Elektroabdeckung hin, 20% das, 10% das. Also ich stelle mir vor, dass das natürlich hochkomplex ist, aber dass das halt schon relativ stark durchgeplant werden kann, weil ja Unternehmen auch Ziele ausgeben. Die müssen ja intern auch kommunizieren, was ist unser Ziel bis 2030 sozusagen. Und wenn man dann sagt, hey, uns als Industrie hilft das, wenn ihr als Politik jetzt sagt, hey, pass auf, so und so machen wir das, das kriegen wir hin. Also dass man Irgendwie stelle ich mir das so vor, als könnte man das eigentlich ganz gut gemeinsam besprechen, was so das gemeinsame Ziel ist. Ohne zu sagen, wir verbieten jetzt das komplett, sondern man kann ja auch sagen, hey, pass auf, unser Ziel ist, 20% Verbrenner auf den Straßen zu haben, 20% das und deswegen, ihr müsst jetzt nicht grundsätzlich alles ändern, wir sorgen nicht für diese krasse Unsicherheit, aber wir stellen uns jetzt unser Plan bis 2030 quasi vor, das beinhaltet diese und diese Punkte, die sind mit euch als Industrie abgesprochen, wir wissen, es stimmen nicht alle von euch für diesen Plan, auch intern bei uns sind nicht alle so dafür, aber das ist so der gemeinsame Konsens, den wir gefunden haben.
Ja.
Und dadurch schaffen wir Verlässlichkeit, weil dann jeder weiß, okay, wir wurden gehört.
Das kannst du machen, wenn du im Vakuum lebst.
Unrealistisch?
Das kannst du machen, wenn du im Vakuum, wenn du jetzt so eine Glocke um Deutschland spinnst und sagst, wir sind jetzt quasi, wir sind der einzige Markt und wir können das quasi komplett planen, dann kannst du es vielleicht machen. Existierst du aber nicht im Vakuum. Sagst,
es ist zu unsicher quasi.
Es ist quasi, ich glaube, es ist leider, auch wenn wir das wollen würden, es ist unmöglich, die Zukunft so präzise zu bestimmen, dass du sowas planen kannst. Du weißt nicht, was für Technologien wird es morgen geben. Du weißt nicht, wie schnell ist eine Adoption tatsächlich im Markt. Also, du kannst ja nur spekulieren und sagen, ja, ich glaube, nächstes Jahr kaufen so viele Leute ein Elektroauto. Oder dann noch, also, das sind ja alles Prognosen, die du tätigst. Über deinen eigenen Absatz, über deine eigene Geschwindigkeit, bestimmte Dinge hinzukriegen und so weiter. Also du spekulierst. Du weißt auch nicht, wie schnell sind andere Unternehmen. Wie schnell ist denn China in der Adaption von Elektroautos? Wie schnell sind die in der Produktion von geilen Elektroautos? Was macht Tesla parallel? Das sind alles so Dinge, die musst du schätzen und du kannst nicht 100% planen. Und wenn du dann quasi dann noch so, wie soll ich sagen, dich committest, sag, wir haben hier so relativ große Tanker, also sowohl Politik als auch Industrie und wir machen das jetzt gemeinsam, wir planen jetzt gemeinsam die Absatzzahlen für die nächsten Jahre, dann glaube ich, ist es falsch zu glauben, dass man nur ansatzweise irgendwie richtig liegen wird. Und ich glaube, man verplant sich massiv und dann hängt man da drin und denkt sich so, ja scheiße, Plan geht nicht auf.
Ja, aber das ist jetzt ja so planwirtschaftlich gedacht, aber ich meine eher, dass man halt gemeinsame Ziele vereinbart. Jetzt nicht im Sinne von, wir planen jetzt alles im kleinsten Detail sozusagen durch, aber es muss ja irgendwelche gemeinsamen Interessenziele irgendwie sozusagen geben. Ein gemeinsames Ziel wird ja gewesen sein, wir wollen nicht, dass die Autoindustrie kaputt geht, das will die Politik nicht, das will die Autoindustrie nicht so. Und wie können wir miteinander arbeiten? Jetzt nicht, wie können wir eine Ehe eingehen und 100% gemeinsam arbeiten, sondern welche 3-5% braucht ihr von uns als Staat? Welche 3-5% könnt ihr quasi als Unternehmen sozusagen garantieren oder wie auch immer? Und wie können wir dann gemeinsam das schaffen, dass unser Bruttoinlandsprodukt irgendwie schön oben bleibt? Punkt. So, was braucht ihr von uns? Was brauchen wir von euch? Ohne zu sagen, ja, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Und das wäre unrealistisch. Aber darüber diskutiert man und dann findet man so einen Minimalkonsens und mit dem kann man dann irgendwie arbeiten. Jetzt ohne zu sagen, 2028 wird China so und so Absatzzahlen haben. Das ist natürlich, will ich auch sagen, unrealistisch. Aber man kann ja trotzdem auf sich schauen und sagen, okay, was sind denn wir imstande zu leisten für diesen Zeitraum? Und natürlich müssen diese Ziele im Zweifel jedes Jahr dann mit den gleichen Leuten irgendwie neu besprochen werden. Ob die jetzt sich immer gleich umwandeln und dadurch, ich könnte mir vorstellen, jetzt sagst du wahrscheinlich dann sowas wie, das birgt wieder Unsicherheit, wenn ich weiß, dieses Ziel kann nächstes Jahr wieder umgeworfen werden. Aber deswegen müssen diese Ziele dann so formuliert sein, dass sie eben nicht jetzt von der Politik diesen kompletten Shift diktieren. Nicht im Sinne von, ihr müsst jetzt das auf jeden Fall so tun, sondern das sind unsere, auf dem Grund jetzt dieser Annahmen, sind das die Wege und deswegen gehen wir diese Richtung und wenn sich nächstes Jahr wir uns zusammensetzen und es wird das Szenario Z eintreffen, das wir erstmal nicht so bedacht haben, dann müssen wir gucken, wie wir weiter irgendwie vorgehen. Aber wir sind miteinander im Gespräch und wir gucken, was nötig ist und was nicht. Und wir subventionieren nicht irgendwie sinnlos, wenn das keinen Sinn macht. Und wir, ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn, weil natürlich wird der Autobauer ja sagen, ja klar, subventionieren uns. Was habe ich denn für Interesse daran, der Politik mich nicht subventioniert?
Das ist halt der Punkt. Ich glaube, das ist so wie, ich glaube, du musst einfach da Rollen ganz klar abgrenzen. Du musst einfach sagen, Rolle als Staat ist es nicht zu sagen, baut Elektro oder baut das oder baut jenes. Unsere Rolle ist als Staat zu sagen, hey, wir schaffen Rahmenbedingungen, dass ihr im internationalen Markt konkurrieren könnt. So, und dafür ist ein Faktor, was macht denn international der Rest des Marktes so? Und dann müssen wir halt gucken, dass wir halt, das ist so ein bisschen wie kannst, also wenn jetzt sagen wir, du hast ein Land neben dir, sagen wir Österreich ist voll gut in Regulatorik. Die haben Prozesse voll streamlined, die sind super schnell in Entscheidungen. Dann konkurrierst du mit denen. So, als Land. Das heißt, du musst gucken, wie können wir als, sagen wir mal, wenn Deutschland jetzt ein Business ist und du steuern ist deine Subscription-Fee, du zahlst Subscription für als in Form von Steuern und dafür kriegst du eine Leistung. Wie können wir unsere Leistung so geil machen, dass wir quasi alle anderen outperformen? Und das ist mein Fokus. Mhm. Und dein Fokus ist es nicht, dir Geld zu geben, wenn es dir schlecht geht. Mein Fokus ist nicht, dir zu sagen, was du zu tun hast, aber dein Fokus ist auch nicht, mit dir zu planen. Du als Unternehmen hast, du bist dir selbst verantwortlich. Du musst selbst gucken, dass du überlebst. Aber wir legen dir auch keine Steine in den Weg. Das ist unsere Rolle und das ist deine Rolle. Ihr macht, was ihr macht und wir machen, was wir machen. Und dann hast du halt eben, das ist, glaube ich, das Schwierige, ist halt jetzt eben so ein Überlappung zwischen halt eben Klimazielen. Und ich sage nicht, dass die falsch sind, ich sage nur, dass es halt jetzt also eine Überlappung stattfindet zwischen eigentlich.
Gibt es ja in verschiedenen Bereichen.
Ja. Zum Beispiel, aber jetzt zum Beispiel auf Elektroautos war das
ja. Genau, ich würde nur sagen, es kann ja auch Datenschutz, kann es in anderen Bereichen,
genau,
ist dann eben Datenschutz und so weiter. Nur,
genau. Und da musst du halt die Frage stellen, so was sind die Dinge, die, also was kann ich quasi darüber, also was kann ich über meine Rolle hinweg quasi noch mit draufpacken, was mich weiterhin konkurrenzfähig sein lässt gegenüber Österreich, China, so andere Staaten. Und gleichzeitig meine eigenen politischen Ziele irgendwie einherbringen. Und das ist, glaube ich, ein feiner Spagat. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, manchmal bewegt man sich ein bisschen zu weit in die eine Richtung und ein bisschen zu weit in die andere Richtung. Und ich glaube, jetzt haben wir einfach, das Pendel ist sehr weit in die eine Richtung geschwungen. Und jetzt schwingt es wahrscheinlich wieder zurück. Und jetzt die Frage, ist in dem Kontext genug Zeit, um eben dieses Ganze wieder nochmal irgendwie zu retten oder nicht? Und das wissen wir halt erst in ein paar Jahren wahrscheinlich. Und das wird spannend zu beobachten. Ja.
Ich mag diese Pendel-Analogie so gar nicht. Ich finde die so nervig. Also ich finde die total nachvollziehbar und es ist ja auch das, was wir ganz viel beobachten, aber ich fuck das so ab. Warum kann es nicht einfach mal näher in der Mitte pendeln, in allen Bereichen? Ja. So. Also warum müssen wir erst das eine Extrem erleben, damit wir raffen, dass vielleicht die Mitte sinnvoll wäre und dann beim Weg auf die Mitte pendeln wir in die andere Richtung und checken dann, das ist jetzt irgendwie, jetzt haben wir ganz viel Datenschutz-Crime oder so, das wollen wir irgendwie auch nicht haben. Warum fällt es uns so schwer, so moderate Standards zu formulieren sozusagen? Warum können wir immer nur aus dem Extrem reagieren? Das ist irgendwie doof.
Aber so, es ist halt so, es ist keine Rechtfertigung, aber so ticken wir Menschen. Wir sind halt emotional. Ja, wenn du irgendwas siehst, was irgendwie dir nicht gefällt, sag mir mal, du hast Datenschutz ist gerade so, da gab es irgendwie 3-4 Vorfälle, die sind alle schlimm. Dann und du hast quasi keine anderen Probleme. Im Moment, dann schmeißen sich alle auf das Thema und überlegen nicht, im Moment, ist das nur ein kurzer Spike oder ist das ein Trend? So, das ist eine Anomalie oder ist das ein Trend? Und wenn du sagst, ich prognostiziere daraus einen Trend und ich muss das schnell handeln, dann schmeißt sich auf das Problem und dann löst du das. Und ich glaube, das ist halt das, was halt oft einfach so passiert, gerade wenn alles gut läuft, halbwegs gut läuft, und das war, also seit die letzten 20, 30, 40 Jahre lief ja Deutschland alles eigentlich ganz gut, Wirtschaft lief und so weiter, allen geht's gut, alle haben irgendwie, also halbwegs gut, und dann kannst du ja da viele andere Probleme schmeißen und da halt direkt irgendwie Regelungen für finden, bis es dann halt wirtschaftlich nicht mehr gut läuft und es Leuten schlecht geht und dann merkst du, oh fuck, und ich glaube, die Weitsicht oder auch so ein bisschen die Weisheit zu haben, sag, Moment mal ganz kurz, alles verläuft in so Wellen, wirtschaftlich geht's gut und schlecht und wir machen jetzt nicht zu viel, obwohl es gut läuft, halten wir uns zurück und ertragen quasi die Dinge, wie, oh Gott, da gab es 3 Datenschutz-Leaks, so, oder Datenleaks, und wir lassen das jetzt einfach so mit der Weisheit, okay, eines Tages wird uns das nützen, da nicht so streng zu sein, das haben wir halt einfach, dafür sind wir zu sehr Mensch irgendwie, und da hilft halt einfach nur, Systeme und Prinzipien zu haben, die einen so ein bisschen lenken. Also zum Beispiel so, dass man einfach sagt, hey, wir wissen halt, in einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie leben, sind halt bestimmte Prinzipien wichtig. Und die dürfen wir halt dann auch nicht überschreiten in manchen Fällen oder die dürfen wir nicht brechen. Und ich glaube, das ist halt das, was halt dann leider immer wieder passiert ist, dass man sagt, ja, wir hatten eigentlich das Prinzip, dass wir nicht irgendwie Technologien irgendwie zu sehr uns da einmischen oder zu viel Unternehmen retten, weil wir uns darauf committed, Menschen zu retten und nicht Unternehmen. Aber jetzt haben wir es doch gemacht wegen Corona. Ah, shit, okay, war das okay? Und jetzt ist es eigentlich auch normal. Und was ist die Argumentation dafür, jetzt BMW nicht zu retten? Ne? Ist ja trotzdem doch immer ein After-Effekt von Corona eigentlich, ne? Und so weiter. Und dann merkst du halt, dass du einfach deine Grundprinzipien so ein bisschen aufweichst. Und dann ist es halt schwierig, da wieder zurückzukehren und zu sagen, okay, wir müssen jetzt wieder Disziplin zeigen und wir müssen jetzt das Geschirr auch wieder aufräumen nach dem Essen. So.
Ich finde, das Spannende ist ja, genau, dass man wahrscheinlich aber in den letzten 40 Jahren exakt auch diese Diskussion führen konnte und da hatte man im Zweifel erstmal lange Zeit auch recht mit dem Schritt, den man gegangen ist sozusagen. Man hinterfragt diesen Schritt ja erst immer so kritisch, wenn es dann eben gerade mal nicht so läuft sozusagen. Ne? Also vielleicht haben uns ja manche dieser Entscheidungen in den letzten 40 Jahren dafür gesorgt, dass überhaupt diese 40 Jahre so okay liefen. So, wer sagt denn nicht, dass vor 10 Jahren, vor 30 Jahren irgendeine Billo-Datenschutzentscheidung, um in diesem Kontext zu bleiben, vielleicht dafür gesorgt habt, dass irgendwie 3-4 Unternehmen hier in Deutschland total geboomt haben und alles ist irgendwie cool gelaufen. Also, ich glaube, man braucht jetzt nicht Datenschutz, sondern irgendwelche anderen Argumente, wo es irgendwie vielleicht für funktioniert. Aber genau, das ist ja immer das Gefährliche jetzt ja dann aber auch. Jetzt aus dieser Sicht, aus der heutigen Perspektive, dann wahrscheinlich nicht hinzugehen und zu sagen, okay, wir sehen jetzt gerade, wir sind an einem Punkt von einer gewissen Überregulatorik. Jetzt schwingen wir ins andere Extrem und schaffen alle Regularien ab, weil dann werden wir in 5 Jahren wieder feststellen, das war nicht so gut. Alle Menschen sterben an Wasservergiftung, weil, keine Ahnung, uns die Wasserqualität egal war in Nähe der großen Firmen sozusagen. Sondern das heißt, genau was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu fordern, ist jetzt ja der Schritt, okay, wir sind uns jetzt bewusst über diese extremen Pendelbewegungen. Wir müssen jetzt irgendwie einfach mal versuchen, eine Mitte zu treffen. Und wir dürfen jetzt nicht in das andere Extrem schlagen. Wir müssen jetzt eben Regeln finden, die einen gewissen Ausgleich schaffen und nicht. Also ja, also ich finde das Beispiel, finde ich für mich gerade ziemlich nachvollziehbar, dass man sagt, wenn wir bei diesem Firmenbeispiel, bei dem Fabrikbeispiel bleiben, so wir wollen in 2 Jahren die Fabrik da und da haben, vielleicht, keine Ahnung, natürlich bricht das mir als Biologe das Herz, vielleicht ist der Vogel jetzt erstmal nicht so relevant, ob da jetzt der eine Vogel irgendwie ist, aber vielleicht ist für uns relevanter, dass nicht das ganze Dorf da drum, die ganze Ernte eingeht, weil irgendwelche Abwasser in die Umwelt quasi gelangen und der Vogel dann auch stirbt. Deswegen, okay, das eine sollten wir nicht unterregulieren, das andere können wir vielleicht mal gucken, ob wir das irgendwie anders reguliert kriegen, dass der Vogel da schneller umgesiedelt werden kann oder überhaupt umgesiedelt werden kann, damit der nicht einfach wegstirbt oder was auch immer. Das wäre für mich jetzt so ein bisschen der Wunsch, daraus zu formulieren, ob es realistisch ist oder nicht. Weiß ich nicht, ich hoffe, dass Menschen auch schlau sein können und nicht nur emotional im Zweifel. Aber welchen Gedanken ich noch mochte, den du gerade gesagt hast, war dieses, im Prinzip konkurriert man auf 2 verschiedenen Ebenen. Also wir haben einmal die Firmen, die konkurrieren quasi um ihren Umsatz und um ihren Absatzmarkt und den Staat sozusagen so zu betrachten, dass der, also ob ich den jetzt immer, also nee, also schon auch zu gucken, okay, auf welcher Ebene konkurriert denn quasi der Staat? Und der konkurriert ja im Prinzip dann eben aufgrund von Regeln, Steuern, Bürokratie, wie auch immer. Und da sich da zu positionieren, dass das die Hauptaufgabe ist, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend zu bedenken, weil das ist ja nicht so harter Faktor wie nach dem Motto, wir können jetzt, wir machen keine Ahnung, die Sozialversicherung führen wir jetzt ein und können 1:1 sehen, das sorgt dafür, dass, das ist ja leider nicht so leicht messbar irgendwie. Dadurch macht es ja deutlich schwieriger, aber ich finde es auch ich finde es spannend, auf dieser Ebene das mal sich anzugucken, weil man natürlich dazu neigen könnte, wir messen alles an Zahlen im Zweifel und dann stellen wir fest, cool, wir haben jetzt irgendwie Arbeitsschutz runtergeschraubt, die Unternehmen können schneller Leute rauswerfen, es werden aber auch Leute schneller eingestellt, im Endeffekt pendelt es sich irgendwie einigermaßen aus und wir sehen, der Umsatz steigt. Ja, aber weißt du, ob das jetzt zwingend an deiner Entscheidung quasi lag, das wird sich nie so richtig zu Ende evaluieren lassen im Zweifel. Deswegen ist es, glaube ich, als Staat nicht so einfach zu gucken, wo regulieren wir, was ist unser Job, welche Regulatorik wollen wir haben? Weil du hast ja gesagt, der soll die Rahmenbedingungen schaffen, dass man konkurrenzfähig bleibt international. Aber es ist ja irgendwie total schwer zu sagen, weil dann würde man sagen, ja gut, dann machen wir Unternehmenssteuer auf 0. Ja, so einfach ist es ja nicht.
Nee, es ist komplex. Das heißt, du kannst nie 1:1 sagen, ich habe das gemacht, deswegen das. So funktioniert das halt nicht. Das heißt, du kannst nur dich nach Prinzipien leiten lassen. Und ein Prinzip kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich will dauerhaft quasi, dass die Steuersätze runtergehen. Sowohl auf Unternehmensseite als auch für Privatpersonen. Warum? Weil das zeigt mir, dass ich quasi mit einem weniger Budget, was ich zur Verfügung habe, um all diese Leistungen zu erbringen, die ich mir halt aufgeschrieben habe, meinen Leistungskatalog, dass ich das besser mache. Also wenn ich quasi jetzt, also wenn eine meiner Leistungen ist, ich baue Autobahnen, dann muss es ja mit der Zeit so sein, dass du Autobahnen pro Kilometer günstiger werden.
Das im besten Fall.
Weil du schaffst neue Maschinen, du schaffst neue Methoden und so weiter. Du schaffst Innovation in deiner Arbeit, in dem Autobahnbereich. So. Das heißt, du brauchst weniger Geld, um Autobahnen zu bauen. Das heißt, du brauchst weniger Einnahmen. Das heißt, ein Prinzip kann zum Beispiel sein, dass du sagst, als Staat, dass du immer weniger Steuern einnimmst von Menschen. Das ist eine gute Benchmark für deine Qualität oder für deine Arbeit. Wenn du allerdings sagst, okay, ich kann das nicht, weil ich weiß nicht, braucht immer mehr Geld, um diesen Apparat im Lauf zu halten. Ist die Frage, warum wächst dieser Apparat wie immer weiter, wird immer größer? Mhm. Vielleicht habe ich was ist so die Analyse? Habe ich Aufgaben drin, die ich vielleicht nicht machen sollte? Kann ich die abgeben? Vielleicht muss ich mich um, weiß ich, Bildung kümmern oder kann ich das nicht privatisieren? Fragezeichen.
Mhm. Und das Problem ist ja dabei noch, dass du halt immer wieder diese 4-Jahres-Mandate quasi hast. Ja. Und das heißt, im Zweifel musst du erstmal, weil um diese Autobahn zu bauen, musst du ja Geld investieren, relativ viel. Ja. Und dann mit dem Versprechen, ey, in ein paar Jahren werden die Autobahnen aber immer günstiger. Cool.
Ja.
Aber was ist, wenn nach 4 Jahren jemand kommt und sagt, Autobahnen sind gar nicht so mein Ding eigentlich. Ist mir scheißegal, wenn eine Autobahn ist. Ich baue jetzt die anderen Sachen und da streben wir genau diesen Weg quasi an.
Ja.
Und so hast du ja dann nachher ganz viele angefangene Baustellen sozusagen, wo ganz viel Geld erstmal investiert wurde und trotzdem ist nichts günstiger geworden. Ja. Das ist ja ein großes Problem bei diesen 4-Jahres-Mandaten.
Das Gute ist halt, diese 4-Jahres-Mandate sind auf jeden Fall nicht geil, so, weil das Zeithorizonte einfach doof sind. Das Geile ist halt, wir können ja trotzdem, also du und ich und wir alle gehen ja trotzdem hin und sagen, ich will, dass die Person das entscheidet für uns für die nächsten 4 Jahre. Okay. Das heißt, du hast immer noch diese Möglichkeit. Ich glaube, was halt das, die Meta-Betrachtung, glaube ich, ist, gerade zum Beispiel auf Deutschland, aber ich glaube, insgesamt Europa ist, dass wir uns als Kollektiv nicht wirklich einig sind, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich glaube, das ist das, was halt so schwierig ist. Wir haben ganz starke Gruppen, die sich in den fundamentalsten Dingen halt nicht einig werden. Das ist das, was wir immer wieder beobachtet haben. Du hast diese eine Extreme und die anderen Extremen. Und das ist gar nicht auf links, rechts zum Beispiel, sondern für bestimmte Fragestellungen. So, ne?
Nehmen wir gerade Schuldenbremse. Ja,
genau,
nein,
genau.
Sehen wir ja gerade,
dass da diese Diskussion quasi ist. Die einen Ökonomen, Gänsefüßchen hier so, Anführungszeichen, sagen, wir sollten voll viel Staats investieren, so können wir das BIP pushen. Die anderen sagen, nee, das ist quasi der Inflationstreiber schlechthin und eigentlich ist es komplett verlorenes Geld und so weiter. Das heißt, da hast du keine Einigkeit. Die einen sagen, wir müssten Steuern erhöhen, weil wir brauchen Geld, um Probleme zu lösen. Die anderen sagen, nee, das schafft eigentlich mehr Probleme, weil du, ne, so, das heißt, da hast du keine Einigkeit drin. Dann hast du die einen sagen, wir sollten die Klimaziele super ernst nehmen, die anderen sagen, ja, aber das tötet gerade unsere Wirtschaft und so weiter. Und in vielen dieser Punkten haben die Leute ja in Nuancen auch beide recht. Aber es wird halt nicht nuanciert diskutiert und ich glaube halt, was halt, wie gesagt, halt fehlt, ist, dass man halt eine gemeinsame Vision für morgen hat entwickelt und sagt, ja, das und das, was wir, wollen wir jetzt eben ein Industriestaat sein oder nicht? Wollen wir eben einen Hochsteuerstaat, also wollen wir immer mehr Aufgaben dem Staat zuteilen oder wollen wir es halt privat lösen oder nicht? Und ich glaube, da gibt es halt einfach keine richtungsweisende Debatte. Oder, also es gibt Debatten, aber die sind alle eher so auf Klein-Klein-Ebene und keine, okay, was sind eigentlich die Prinzipien unserer Demokratie oder unserer Marktwirtschaft? So, woran glauben wir tatsächlich? Und ich glaube, aktuell glaubt man einfach nicht, also ich glaube, wir haben viele Systeme, die einfach laufen und die laufen halbwegs okay. Und jetzt hoffen einfach alle so ein bisschen darauf, dass es weiterläuft. Aber es ist eher ein, lass uns den Status quo retten und nicht, wo wollen wir hin? Und ich glaube, das ist das, was auch so schwierig macht, da irgendwie Konsens zu finden und zu sagen, ja, es ist eine gute Entscheidung, wenn wir jetzt zum Beispiel Steuersätze runtersetzen. Oder eben nicht. Also, weißt du, ich meine, das ist einfach.
Ja, genau. Ich merke das ja selber auch immer. Die Gefahr ist ja auch immer dabei, dass man selber so getrieben ist von Einzelaussagen von einzelnen Parteimitgliedern in irgendeiner Form sozusagen. Ne? Also, weil ich habe gestern dann mal ein bisschen was mir angeschaut und so, wo es so ein bisschen darum geht, gerade mit der Schuldenbremse gerade, dass im Prinzip gerade SPD und Grüne sich eigentlich einig sind, so Schuldenbremse muss quasi gehen und die FDP da hart gegen ist sozusagen. Ob jetzt die gesamte SPD, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, auf jeden Fall ist Lindner der Wortführer da sozusagen. Ne? Und wenn man sich, also wenn ich jetzt hingehen würde, würde ich jetzt sagen, okay, pass auf, also von außen als Unternehmensberater, würde ich jetzt sagen, okay, pass auf, wir gucken uns nochmal an, so wie waren damals die Wahlergebnisse? Okay, SPD das, Grüne das, FDP das. Wie sind gerade so ein bisschen die aktuellen Wahlergebnisse? Okay, so und so und so.
Ja.
Wer repräsentiert jetzt ja gerade quasi wie viel von wem in dieser Koalition? Also muss ich mich jetzt mal gerade der Mehrheit beugen? Also selbst wenn das gegen Prinzipien von mir widerstrebt, wir sind gerade bei dem, wie du gesagt hast, wie am Anfang bei dem Arbeitskontext quasi, okay, die Unternehmensphilosophie, für die ich damals gewählt wurde und so, ne, die Sachen, die wir vereinbart haben, waren die und die und die und die. So, jetzt merke ich, wir haben uns wohin entwickelt, da bin ich nicht mehr Teil von, dann muss ich mich entweder entscheiden, entweder reiße ich mich jetzt quasi am Riemen und gehe mit dem Weg mit, oder ich sag halt, nee, ich gehe da quasi nicht mehr mit. Und für mich sieht es gerade so aus, das ist aber, also für mich in der Beobachtung jetzt gerade, sieht es gerade so aus, als wäre das also als macht die FDP als am kleinsten reingewählte Partei sozusagen, hat diese Legislaturperiode, wenn man es jetzt anguckt, diese 3 Jahre, die sie gerade hinter sich hat, sehr viel Opposition in der Regierung quasi. Mhm, und dann kann man auf der einen Seite werden Leute jetzt vielleicht sagen, ja, das ist gut so, weil dafür haben wir die auch quasi gewählt in irgendeiner Form, dass da mit reguliert wird. Aber aus meiner Perspektive gerade ist das einer der Hauptgründe, wie gesagt, ob sie jetzt in ihren Punkten recht haben oder nicht. Es geht einfach gerade nur um Außendarstellung und um, was passiert da gerade. Ist das einer der Hauptgründe, die Regierung sieht einfach unfähig aus und kriegt nichts auf die Kette, weil diese ganzen Debatten immer so nach außen auch gezogen werden. Dann wird gesagt, ja, Lindner kriegt es nicht hin, den Haushaltsplan fertig zu machen, sozusagen. Dann sagt Lindner, ja, ich krieg den nicht fertig, weil ihr Idioten irgendwie mir da und da immer in die Parade fahrt.
Ja.
Und ich so, ja, Leute, selbst wenn das so ist, das dürft ihr trotzdem nicht auf der Bühne hinkriegen. Das schadet euch allen. Guckt euch eure Ergebnisse an. Ihr verkackt total. Warum lernt ihr daraus nicht? Wir müssen intern Sachen klären und wir müssen kompromissbereit sein. Es gab so einen ganz netten Podcast von, weiß nicht, wo die Regierung so ist, aber es ist eine CDU-Grüne, glaube ich, Koalition in einem Bundesland, die Regierung. Und das war der CDU-Politiker und der meinte so, hey, bei uns klappt das irgendwie wunderbar, weil wir uns am Anfang auf Dinge verständigen und dann beiß ich in den sauren Apfel, die anderen beißen den sauren Apfel, aber wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ja, wir sagen, okay, wir tragen dann im Zweifel euer Verbrennerverbot mit und ihr tragt dafür unser whatever mit, sozusagen. Aber man verhandelt, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ja. Und was wir aber ja gerade beobachten, ist eben dieses alles auf großer Bühne und für mich wirkt es eher so ein in Stellung bringen für die nächsten Wahlen. Und jeder will seinen eigenen Arsch retten und will sagen, so, wir waren das eigentlich gar nicht. Ne, FDP will vielleicht jetzt gerade sich für die CDU in Stellung bringen. SPD und Grüne haken, versuchen die Schuld auf die FDP zu schieben, damit man sagen kann, hey, wenn ihr nochmal uns wählt, das wird alles viel besser ohne die FDP, whatever. Aber was sie halt beobachten ist, es funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Und das finde ich irgendwie, ja, habe ich gestern so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, am Beispiel der Schuldenbremse jetzt gerade wieder, zeigt es sich so, dass wenn ich jetzt FDPler wäre und mir meine Zahlen angucke und die Umfragewerte sind gerade irgendwie bei 2,9% oder so, bei 3%, würde ich sehen, oh Gott, ich versuche zumindest jetzt vielleicht mal diesen Weg mitzugehen, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben, wir wünschen uns eigentlich so ein bisschen mehr Fehlerkultur auch in der Politik, so nach dem Motto, ich sehe ein, da ist irgendwas, ich probiere das einfach mal, ich lasse mich darauf mal ein und das würde ich mir gerade, glaube ich, wünschen, dass man sagt, okay, alle reden gerade auf mich ein und sagen, hier, Schuldenbremse nicht. Ja, dann machen wir es jetzt einfach mal. Wir probieren das aus. So, weil ich das nicht als Form von Schwäche sehe, sozusagen. Dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg mit, weil ihr seid euch irgendwie alle relativ einig, dann machen wir das jetzt. Auch wenn ich das selber erstmal nicht so für richtig halte, probieren wir das. Aber das, was wir gerade sehen, ist irgendwie diese Blockade, die wir gerade, vor der wir immer ein bisschen Angst haben, in Thüringen und Sachsen und Co., dass die AfD diese Sperrminorität hat und dass man da jetzt irgendwie sagt, ah, jetzt wird da keine Politik mehr stattfinden können. Das erleben wir ja gerade so ein bisschen. In anderen Bereichen bestimmt auch, dass die Grünen sich irgendwo gegengestellt haben oder die SPD sich irgendwo gegengestellt hat. Ne, das ist jetzt nur gerade dieses Beispiel Schuldenbremse, das mir im Kopf ist. Wo ich mir denke, ist es nur noch Ego-Gedöns oder ist es so ein Prinzipiending oder ist es so ein, ich habe meinen Wählern versprochen? I don't know. Aber selbst dann, es gibt genug Dinge, die auch nicht eingehalten wurden, die ihr alle versprochen habt. Probiert es doch einfach mal, so ein bisschen mehr jetzt Geschlossenheit zu suchen. Das ist vielleicht noch ein Weg, um das so ein bisschen zu kippen für nächstes Jahr. Aber das ist nur mein Gedanken gestern gewesen.
Ja, also ich hab immer so zwei Ebenen im Kopf. Eine Ebene ist halt so die, okay, was ist so gerade, was passiert gerade regierungsseitig und wie kann man quasi sich selbst retten, um dann quasi Dinge zu verhindern wie die AfD. Und da, ich glaube, die Liste an Dingen, die man hätte anders machen können oder hätte man, ja, das ist unendlich lang. Also, das ist halt die Kritik, ne? So, wie du auch gesagt hast, warum trägt man alles öffentlich aus? Ne? Warum einigt man sich nicht erst und dann wird diskutiert? Ich glaube, die Liste ist unendlich lang mit Dingen, die man hätte anders machen können, um eben so ein bisschen zu zeigen, hey, wenn wir Teil der Regierung sind, egal welche der drei Parteien, dann ist das etwas Positives und wir schaffen Fortschritt. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt, dass das, was so meine größere Sorge ist, ist eher die strukturelle Ebene. Also, was ich da meine, ist, was sind so die Grundstrukturen, die wir jetzt in Deutschland aufgebaut haben, wie der Staat halt funktioniert. Und wenn du jetzt so eine Art Situation reinlässt, wie die ich für mich nächstes Jahr sehe, ist, es gibt einfach keine Partei, die irgendwie soll ich sagen, wo man sich richtig gut fühlt, wo man sagt, da stehe ich hinter. Also ich will keine Nationalisten wählen, ich will auch keine Linksradikalen wählen, ich will aber auch keine Parteien wählen im Zweifel, die in der Vergangenheit nicht performt haben oder halt, wenn es eben die gleichen Personen sind. Also das heißt, ich habe so ein Bild an Parteienlandschaft, wo ich sage, das ist irgendwie alles nicht so richtig.
Deswegen BSW, herzlichen Glückwunsch.
Also, dass eine Partei nach sich selbst verdient. Naja. Und ich glaube halt, aber und gleichzeitig hast du halt eben so eine ganz, ganz große strukturelle Herausforderung, also Demografie und das ganze Rentensystem, was wir aufgebaut haben, das ganze Gesundheitssystem, alles ist halt so ein Punkt, wo du sagst, oh fuck, wir müssen jetzt voll smart sein, wir müssen jetzt eigentlich die smartesten Köpfe des Landes zusammenbringen, um da halt eben das ganze System zu reformieren. Ich bin so, fuck, das ist die unschönste Ausgangslage der Welt. Das ist auf der einen Seite ein komplett zerstrittenes Spektrum an Charakteren und das gleichzeitig die größten Herausforderungen der letzten, also Nachkriegszeit Herausforderung, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, so mit, wie das System halt eben als Ganzes funktioniert. Und das ist das, wo ich mir denke, fuck, welchen Schritt geht man zuerst? Geht man einen Schritt, der sagt, okay, wir können quasi unser politisches System upgraden auf Demokratie nächstes Level, so nach dem Motto, dass wir sagen, das ist in sich gefestigt, dass wir eben nicht die ganze Zeit nur Politik betreiben, um etwas zu verhindern. Also die politische Richtung kann ja nicht sein.
Zur Schadensverminderung,
ja. So nach dem Motto, wir müssen Extreme verhindern. Das kann ja nicht, warum leistet das System nicht, dass man nicht diese extremen Meinungen, dass man die überhaupt irgendwie diskutieren muss? Warum kann man nicht pauschal einfach sagen, gut, das ist, also wir machen jetzt weder starken Nationalismus noch starken Kommunismus, so, das ist diese Extremas draus, so, Faschismus, egal welche Form, existiert einfach, die kann gar nicht durchgesetzt werden, das haben wir schon mal ausgehebelt, so, warum ist eigentlich die letzten Monate politische Debatte nur, wie kann man das verhindern? Warum muss man sich darüber Gedanken machen? Warum kann man sich nicht komplett auf, wie retten wir das Rentensystem? Also wie kann man sich darauf fokussieren? Mhm. Also auf der einen Seite denke ich mir, wir bräuchten gerade so ein Demokratie-Update in irgendeiner Form. Also dass wir eben smarte Gesetze haben, die eben den Fokus wieder auf das Wesentliche bringen. Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir, oder wäre es vielleicht einfach smart zu sagen, wir packen direkt diese großen Themen an, aber da ist die Frage, ist das überhaupt gerade auch auf dem Schirm oder ist man sich nicht gerade mit sich selbst einfach zu sehr beschäftigt? Und egal, wie ich das versuche zu drehen und zu betrachten, es ist strukturell leider in echt keiner günstigen Lage und das macht mir tatsächlich dann auch ab und zu mal Gedanken und ich denke mir so, fuck, was kann man Smartes tun? Also wie kann man das smart irgendwie, das irgendwie fixen?
Ja, und aus der Konsequenz ist ja das Spannende, das hat man jetzt beobachtet bei den ganzen Wahlen und so, dass gerade die Jugend genau diese Frage sich ja quasi stellt und dabei sich dann entscheidet, die AfD zum Beispiel zu wählen. Und das finde ich mal so spannend, dass dann in den Menschen, wie du gesagt hast, Menschen sind im Zweifel emotional, dass dann irgendwie immer so, jetzt zeigen wir es denen da oben mal und wählen genau das, was die Leute verhindern wollen. Und denkst so, ja, aber guck doch mal auf das Problem, das du eigentlich lösen willst. Das wird dadurch nicht besser. So. Und trotzdem, dann bleiben die aber die Frage, ja, dann sagt, toll, Max, dass du mir das so sagst, aber was denn dann sonst? Ja. Und dann würde ich sagen, ja, gut, im Zweifel wähle halt trotzdem in irgendeine Versagerpartei lieber als das sozusagen, also wo du jetzt sagst, die haben versagt in letzter Zeit, versuch das trotzdem irgendwie zu machen und gib den Leuten neue Leute neue Chancen im Zweifel. Aber das ist natürlich auf wenig argumentativer Grundlage, außer guck dir mal das Wahlprogramm an, da wird nichts besser von dem, was du dir gerade wirklich vorstellst sozusagen. Aber dieses emotionale Argument kannst du so schlecht aushebeln, weil wenn die Leute emotional wählen wollen, dann ja, kannst du denen auch so sehr sagen, ja, es wird danach nur schlimmer. Dann sagen die, ja, dann sehen wir das mal. Ja, cool.
Ja, ja, das ist, du kannst, also, das ist das Schlimme, du kannst halt auch nicht so fast schon so überkritisch dann auch den Leuten irgendwie einen Vorwurf machen, weil auf der einen Seite die Option nicht zu wählen, wird dir auch sehr häufig, sehr deutlich im Geschichtsunterricht gemacht, zu sagen, doch, nicht wählen ist quasi, du überlässt das Feld denen, den du eigentlich nicht willst. Dann wählen zu gehen, ist die Frage ja gut, aber wenn ich mich selber nicht repräsentiert fühle, was mache ich denn dann? Ne? Also so viele Optionen bleibt dir dann nicht und das ist halt das Schlimme, dass du einfach dann quasi so eigentlich nur Schadensminimierung betreibst. Das ist so das, was, das
selbst als Wähler schon.
Quasi, ja, genau. Ne? Und das ist das, was halt und da frage ich mich halt, was kann jeder von uns tun, was können wir alle irgendwie tun, um quasi vielleicht den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, hey, lass uns erstmal wieder eine Vision davon skizzieren, was wir eigentlich wollen. Ne? Also, was sind so eigentlich die Prinzipien, die wir glauben, was sind eigentlich unsere Werte und so weiter? Also, lass uns da mal wieder anfangen. Und damit wir auch wieder eine, wie soll ich sagen, auch eine Partei, und das können die ja alle irgendwo, also fast alle, bis auf ein paar, können das ja alle sein. Also wenn genug Signal quasi von der Bevölkerung kommt, sagt, hey, okay, wir wollen, als Beispiel, geringere Steuern, wir wollen die Reform des Rentensystems, wir wollen was weiß ich was und diese Vogelart soll geschützt werden. Wenn man das klar wieder irgendwie kommunizieren kann, dass er sagt, das ist das, was wir wollen, dann könnte irgendwer hingehen und sagen, ja, okay, ich habe verstanden, ich werde das liefern. Aber auch da, was brauchst du, um halt quasi eine Gruppe von Menschen in eine Richtung, sich auf etwas committen zu wollen? Ich glaube, dafür habe ich keine Lösung. Das ist,
wenn ich jetzt auch gerade so ganz kurz durchdenke, was ich jetzt persönlich so für mich denke, denke ich mir, wahrscheinlich ist es für mich das Sinnvollste und das Heilsamste zu sagen, wenn nächstes Jahr die Wahlen anstehen, dann gucke ich mir einfach, wie immer, so einmal die Wahlprogramme an von den Parteien, die für mich erstmal in Frage kommen und versuche mich darin sozusagen wiederzufinden mit den größten Punkten. Weil ich glaube, es ist natürlich unrealistisch jetzt irgendwie, dass man sagt, ich wünsche mir was 100% auf mich zustimmt, das gab es noch nie und das ist auch okay, dass es das nicht gibt. So, weil es gibt nicht die Max-Pelzer-Partei. So, das ist auch gut so.
Noch nicht, vielleicht.
Das ist gut so. Das ist sehr gut so. So, und dann versuche ich wahrscheinlich auszublenden, wer die Köpfe damals sozusagen dann waren und vertraue im Zweifel, auch wenn ich enttäuscht werden könnte und enttäuscht wurde dieses Jahr, vertraue trotzdem auf die Parteiprogramme in irgendeiner Form. Weil ich fände es jetzt total, also ich würde mich total selber blockieren und lähmen, glaube ich, wenn ich dann sage, ich würde jetzt gern die SPD wählen vom Wahlprogramm, aber Scholz hat es voll verkackt. Das ist ja super scheiße. Ja, super, aber ich kann selber nicht sagen, was genau war jetzt Scholz als Person da dran, was war es nicht, wie auch immer. Oder ne, bei Habeck oder Lindner, wie auch immer. Ich, selbst wenn die nochmal antreten und klar ist, okay, es wird, keine Ahnung, Merz bei der CDU werden und ich kann mich mit Merz überhaupt nicht anfreunden, wenn das CDU-Wahlprogramm das ist, was mich am meisten repräsentiert, muss ich wahrscheinlich dann das sozusagen wählen, auch wenn ich mir dieser Kopf sozusagen nicht gefällt. Weil wenn wir was in dieser Konstellation jetzt gelernt haben, habe ich das Gefühl, dass die Köpfe, ja, sind die wichtig oder nicht? Keine Ahnung. Irgendwie dann doch ja eigentlich. Eigentlich haben wir gelernt, dass die total wichtig sind, weil wenn die sich nicht hinkriegen, kann das Wahlprogramm noch so oder so sein. Wenn die nicht zusammenarbeiten können, weil sie irgendwie das nicht wollen, hinkriegen, dann kann das Wahlprogramm heißen, was es will. Am Ende passiert nichts. Vielleicht musst du dann doch genau andersrum gehen und sagen, wer ist irgendwie der kompromissbereiteste Politiker, wo man sich denkt, okay, unter dem können zumindest Dinge passieren, weil er sich nicht hinstellt und sagt, mit mir wird's das alles nicht geben, sondern mit mir gibt's das und das und das und das. Und die werden ja schlau sein, hoffentlich. Und aus diesen 4 Jahren jetzt lernen und sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass wir wieder handlungsfähig werden, dass wir Dinge anpacken und so weiter und so fort. Und wenn mir das einigermaßen glaubhaft verspricht und irgendwie einigermaßen mit meinem Wahlprogramm übereinstimmt, dann wird es der vielleicht doch irgendwie. Ah, jetzt habe ich mir zweimal widersprochen in meinem eigenen Satz. So ein Mist, ey. Ja.
Ja, ich habe auch das, was ich für mich noch nicht rausgefunden habe, ist, wenn du so eine Blockadesituation hast in vielerlei Themen und man einigt sich jetzt nicht auf die Schuldenbremse und es bleibt halt eben bei der Schuldenbremse beispielsweise. Ist das was Negatives oder was Positives? Also manchmal ist eine Blockade auch nicht verkehrt, weil wenn man, bevor man irgendeinen Scheiß macht, besser gar nichts zu machen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber da weiß ich auch nicht. Also auf der einen Seite denke ich mir, das ist so vielleicht das kleinere, also das ist vielleicht das kleinere Übel, aber gleichzeitig ist das riesige Übel, was halt eben Reform braucht, halt eben unangetastet gleichzeitig. Und am liebsten hätte ich hier jetzt quasi eine Partei zur Regierung, die eben sagt, hey, wir widmen uns halt, wir fokussieren uns auf die größten Baustellen, die wir halt haben. Und wir lassen uns jetzt gerade nicht ablenken von anderen Dingen, die vielleicht für andere wichtig sind. Wir fokussieren uns wirklich auf das, was jetzt wirklich so unumstritten einfach die größten Baustellen sind. Und das wird unsere einzige Aufgabe sein, ist die zwei, drei Baustellen in den Griff zu kriegen. Der Rest ist erstmal egal. So eine Art Hardcore-Priorisierung fände ich, glaube ich, ganz charmant. Aber da bin ich auch gespannt auf die Parteiprogramme, die da kommen, weil das, ich bin gespannt, ob ich mich da wiederfinde, ob ich sowas lese und mir sage, ah, genau, das sind die wichtigsten Themen, ihr habt sie identifiziert und let's go. So. Weil irgendwie habe ich in mir drin das Gefühl, dass es ein paar Themen anzupacken ist wichtiger als jetzt quasi. Das ist einfach das Allerwichtigste, was wir gerade brauchen. Ist einfach
bei allem versuchen zu mischen und dann am Ende passiert nichts.
Genau.
Ja, ich noch kurz zur Schuldenbremse, ich fand das ganz spannend, da habe ich irgendwie vor, keine Ahnung, 4 Monaten oder so, war mal hier in der Lage, irgendein Ökonom, der hat eine ganz nette Modifikation quasi, weil es geht ja jetzt gerade auch keiner fordert ja die Abschaffung der Schuldenbremse, sondern die Forderung ist ja irgendwie eine Modifikation sozusagen der Schuldenbremse, dass man die ein bisschen anpasst. Weil, und da fand ich auf jeden Fall so, gab es so zwei, drei ganz, wie ich finde, ganz clevere Vorschläge. Ich kann sie jetzt nicht mehr vorstellen sozusagen, aber nur nochmal wegen dem Blockadeargument.
Ja.
Ich finde, Politik sind ja immer in irgendeiner Form Kompromisse sozusagen. Und wenn ich mich für eine Koalition entscheide und so, dann muss ich irgendwie eine gewisse Kompromissbereitschaft sagen. Und ich finde, diese, also klar kann man sich auch selber sagen, wir ziehen irgendwelche roten Linien und sagen, die können wir nicht antasten. Aber ich glaube, das ist halt total schwer in der Koalition, wenn man dann nicht sagt, okay, wir können Kompromisse finden und Modifikationen von Dingen sind sinnvoll. So nach dem Motto, keine Ahnung, dann sind wir nicht für das, für die Höchstgeschwindigkeit 120 auf Autobahnen, aber dann lass uns doch erstmal vielleicht mit 140 anfangen. So, auch wenn wir sagen, das ist Symbolpolitik, keine Ahnung, das wird keinen so großen Impact haben, komm, bevor wir jetzt eine ganze Wahlperiode über 120 oder 180 sprechen oder oben offen sagen, lass uns doch irgendwie so ein bisschen Kompromiss finden. Okay, zack, Kompromiss da irgendwie gefunden. Aber wenn man dann sagt, nein, das ist für mich quasi nicht verhandelbar und das ist Quatsch und dann haben wir 4 Wochen damit verschwendet, darüber zu sprechen, dass irgendwas Quatsch ist, sondern einfach zu sagen, ja komm, selbst wenn ich das Quatsch halte, komm, machen wir das irgendwie so ein bisschen. Und klar gibt es auch essentiellere Instrumente, wie vielleicht so eine Schuldenbremse, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick vielleicht irrelevanter ist wie so eine Höchstgeschwindigkeit. Aber ich glaube, auch da muss man immer offen sein für Modifikationen. Genauso wie bei den Regulatorien gegenüber Umweltschutz. Es bringt nichts zu sagen, wir beharren auf irgendeiner Umweltschutzregel, weil die, wir müssen die quasi irgendwie stehen halten. Aber dabei gehen 3, wie soll ich sagen, Umweltsysteme quasi hier in Deutschland kaputt, weil wir nicht genug Geld haben, um das irgendwie zu fixen oder so. Ne? Also es ist ja nicht immer so, als könnte man sagen, wenn wir hier was für die Umwelt tun, dann, also wenn wir hier was vielleicht ein bisschen weniger regulieren für die Umwelt, heißt es ja nicht zwingend, dass wir nicht im Zweifel auf das Jahr gesehen dadurch vielleicht dann mehr Umweltschutz rausholen können in irgendeiner Form, in clever oder so. Sowas könnte ja auch immer verhandelbar quasi sein. Und das finde ich irgendwie schwierig. Ich glaube, das wird für mich ein großes Argument sein in der nächsten Wahl. Wem traue ich Kompromissbereitschaft vor, sozusagen mit den richtigen Leuten? Also so nach dem Motto, okay, ich brauche jetzt keinen, der sagt, ich bin so kompromissbereit, ich würde eine AfD mit in die Koalition holen. Das wäre für mich jetzt schon eher ein Ausschlusskriterium. Persönlich, aber vielleicht für andere ja irgendwie nicht. Aber wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, ich bin auch bereit, dass die Höchstgeschwindigkeit weiter oben offen bleibt, auch wenn ich das quasi eher für mich was wäre, wo ich sagen würde, ich finde eine Partei cool, die sagt, okay, wir können das runterregeln in irgendeiner Form. Auch nur als Symbol sozusagen, absolut. Aber ich kann von diesem Ziel auch abrücken, weil ich mir davon das Größere verspreche. Das wäre, glaube ich, für mich eines der Wahlkriterien, dass da nicht so ein, genau das Gegenteil von diesem, wir brauchen jetzt so einen starken Mann an der Spitze, sondern eher, wir brauchen so einen Weichen. Wär für mich, glaube ich, eher ein Argument. So, jemand, der eher sprechen kann und mit den Leuten sprechen kann. Da ist natürlich dann die Gefahr, dass dann viel gesprochen wird, aber nichts bei rumkommt. Klar, kann das auch eine Gefahr sein, so. Weil man könnte genauso gut jetzt, ne, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen deinen Wunsch so ein bisschen mit diesem, ne, am besten eine Partei, die irgendwie so 3 harte Sachen priorisiert, dann könnte man ja auch vielleicht sagen, okay, für diese Partei wünscht man sich dann aber auch so einen Macher, so jemand oder eine Macherin, die halt dann sagt, okay, mit mir wird es keine großen Diskussionen geben in andere Bereiche, ich lasse mich nicht ablenken, sondern das sind die 3 wichtigen Dinge. Wenn ihr mich wählt, dann werden diese 3 wichtigen Dinge angegangen. Aber es wäre ja auch wieder ein bisschen eine Lüge, weil die ja wahrscheinlich nicht die absolute Mehrheit gewinnen und nicht koalieren müssen, sondern die müssen ja koalieren. Das heißt, jeder, der sich hinstellt und sagt, mit mir wird es nur das geben und nichts anderes, weiß man ja eigentlich vorher schon, dass das nicht passieren wird. Weil sie dann entweder nicht regieren werden, weil sie nicht koalitionsbereit sozusagen sind und dann kannst du dir fragen, ob du dann für sowas stimmen solltest sozusagen. Oder sie werden wieder in die Koalition kommen und es wird so dieses, alle haben sich rote Linien definiert und die sind so eng aber, dass quasi keiner wieder irgendwas machen kann. Das wäre für mich jetzt so eine Gefahr bei so einer Prio-Partei vielleicht.
Ja, du brauchst halt, glaube ich, Personen, die in der Lage sind, andere Personen halt auch zu überzeugen von Wichtigkeit von Themen. Also es bringt halt nichts, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, ich habe hier die 3 Top-Prio-Themen, aber wenn du es halt, und das ist halt Teil von Politik, ist halt auch die anderen Parteien und sich selbst, wie auch immer, seine eigene Partei zu überzeugen, dass das auch wirklich die Prio-Themen sind und auch Lösungen zu präsentieren, die halt auch sinnvoll sind. Ich glaube, dass das hängt so stark davon ab, ob du so eine Überlappung hast bei Parteien. Ne? Wenn die zum Beispiel sich drei Parteien finden, die haben die gleichen Prio-Themen identifiziert, die kommen zusammen und sagen, hey, wir committen uns auch darauf, die Sachen zu machen. Dann kann es auch, glaube ich, in einer Drei-Parteien-Koalition wirklich funktionieren.
Ja.
Wenn du von Tag 1 quasi eine Kombination hast, wo es darum geht, eigentlich nur andere zu verhindern und man ist sich in null Dingen einig, dann hast du eigentlich nochmal eine Wiederholung von den letzten 4 Jahren. Deswegen, ich bin super gespannt. Ich glaube, es kann mal warten, bis dann die neuen Parteiprogramme rauskommen, dann einfach mal zu gucken, wo es da die Überlappung gibt, es da eben eine Konstellation, die funktionieren könnte. Super schwer jetzt aktuell zu sagen, weil meine Wahrnehmung ist auch, dass sich viel gerade gewandelt hat in den letzten Wochen.
Absolut.
Das ist sowas, so die große Kritik an den einzelnen Parteien, so nach dem Motto, hey, ihr seid ja auf einmal wer seid ihr plötzlich? Ja.
Also eine konkrete Kritik an den Grünen ist ja zum Beispiel, dass die gerade einfach die CDU sind, von vor 10 Jahren so gefühlt. Also dass die Grünen gerade so abgerückt sind von ihrem Kurs, dass sie quasi einfach eine Art CDU von früher waren, aber so, also so Mitte 1% rechtes Spektrum sozusagen.
Oh, für mich so ist bisschen, die Grüne eher so die neue Linke geworden.
Ja, das ist spannend, weil also das ist die große Kritik an den Grünen gerade zumindest.
Dass sie nicht eindeutig sind, sondern entweder
nein, CDU das, und die, da, also die Linke. Ich habe noch keine Stimme gehört, dass sie zu links sind sozusagen, so, dass sie eher für die CDU
interessant
nah sind.
Ich glaube, das ist dann auch so ein Definitionsproblem, welche Vokabeln man nutzt und wie man Sachen beschreibt. Ne?
Vielleicht. Aber also, weil Umweltschutz gerade kein Thema, also zum Beispiel jetzt gerade, es geht ja gar nicht mehr um Umweltschutz in den letzten 2-3 Jahren. Also in den ganzen Diskussionen seit den Anfangsdiskussionen vielleicht mit der Geschwindigkeitsbegrenzung geht's ja, also ist das ja, weswegen Leute vielleicht die Grünen gewählt haben, weil sie gesagt haben, okay, mit denen versprechen wir uns irgendwie Umweltschutz. Also zumindest im öffentlichen Diskurs, den ich mitbekomme, ist es keine, also spielt das weniger Rolle sozusagen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man sagt, okay, irgendwie haben die jetzt einfach so ein bisschen diese konservativen Ziele von der CDU früher und das ist es irgendwie.
Interessant.
Aber wir werden sehen. Wir werden mal gucken, was die Wahlprogramme dann irgendwie sagen.
Weißt du, wann die rauskommen? Weißt du, wann da so der Batch kommt?
Nee, keine Ahnung. I don't know. Müssen wir mal schauen. Also die werden ja wahrscheinlich auch immer geupdatet in irgendeiner Form, weil du hast ja immer irgendwelche Landtagswahlen auch, wo du ja so ein bisschen sehen kannst, ne, aber das für die für die Bundestagswahl ist wahrscheinlich, also können wir vorstellen, ist noch nicht draußen, aber an den Landtagswahlen kann man das wahrscheinlich so ein bisschen rauslesen. I don't know. Auch wenn es wieder spannend war, das war in den Analysen auch ganz interessant, wenn man das hier BSW und AfD Parteiprogramme sich ein bisschen angeguckt hat, dass da ganz viele Forderungen drin waren, wie diese Änderungen an Flüchtlingspolitik, wo man sagt so, ja, das ist halt einfach nicht Ländersache. So, das könnt ihr quasi, damit könnt ihr quasi Wähler ziehen sozusagen, aber das wird niemals umgesetzt werden, weil das ihr als Thüringen nicht bestimmt, sondern das bestimmt halt irgendwie der Bund. So. Das fand ich nochmal ganz spannend, was man an diesen Landtagswahlprogrammen dann vielleicht sehen kann, wo man schon merkt, ja, das ist halt wirklich Symbolpolitik und das wird halt versprochen, ohne dass das in irgendeiner Form umgesetzt werden wird. Das werde man bestimmt genauso bei anderen Parteien auch finden. Aber das fand ich irgendwie interessant, dass dann Dinge gefordert werden und gesagt werden, mit uns wird es das geben. Ich dachte, nein, du hast keine Grenze zu Polen, du machst keine Grenze zu.
Ja, ist ja trotzdem reinschreiben, ne?
Es gibt nur Leute, die das glauben. Also die zumindest dann diesen Move halt cool finden.
Klar. Dafür, es erfüllt seinen Zweck, sagen wir so.
Ja, genau, das ist ja das irgendwie. Naja. Wir sind mal gespannt, wann das Programm kommt und welche Spitzenkandidaten es dann geben wird und so. Weil es ist ja noch interessant, dass ja gerade so der politische Diskurs ja auch, oder der politische Blick, wie ich den wahrnehme, bei ganz vielen Medien so ist, okay, Merz ist so der am ehesten Kanzler nächstes Jahr sozusagen, was manche Leute ganz schlimm finden, ein paar auch ganz okay. Aber interessant ist dann diese Umfrage mit, wer ist so der beliebteste Politiker und die Leute halt mehr super scheiße finden. Also von der Beliebtheitsgrad sozusagen. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, ob die CDU dann sagen wird, okay, also sie haben es glaube ich ja schon gesagt, ne? Sie haben sich ja gegen Söder und für Merz entschieden. Ich glaube, es steht sogar schon fest. Okay. Und das finde ich ganz interessant, dass man sich traut sozusagen, den Move zu machen und da jemand hinstellt, der offenkundig gerade einer der unbeliebtesten Politiker quasi ist, ob man sich das quasi leisten kann, weil die CDU ja gerade auch mit der AfD ganz gut dasteht sozusagen, oder ob es nicht so viel smarter gewesen wäre, da irgendeinen beliebteren, cooleren Typen sozusagen hinzustellen und dadurch nochmal deutlich mehr zu gewinnen in irgendeiner Form, aber keine Ahnung.
Das ist ein bisschen das Spannende, wenn du zu spät quasi Leute aufbaust, in der Wahrnehmung,
ja.
dann hast du am Ende die Wahl zwischen Pest und Cholera und dann musst du halt, also ich glaube, das ist halt das Problem, was du häufig auch jetzt in den USA ja siehst, so, wenn du zu spät bist, ne, und wenn du halt deinen Kandidaten halt auf einmal an Beliebtheit verlieren oder so, dann ist es halt irgendwann nicht mehr zu retten, dann musst du halt irgendwann einfach, ja, die nehmen,
aber
die
ich übrig sagen, bleiben. Aber man sieht, aber genauso sieht man ja auch, dass so ein Wechsel ja eben auch was bewirken kann, sozusagen. Ne? Also wenn die Demokraten sich gewechselt hätten, sozusagen, wenn sie gesagt hätten, es wäre zu spät, wäre es wahrscheinlich ja weiter gesunken. Und jetzt ist ja mittlerweile immerhin, also ist ja je nachdem, was du gerade liest, so, ne, entweder gleich auf, leicht pro Demokraten, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die Medien haben sich halt jetzt sehr darauf, die mögen es einfach über alte Männer zu schreiben, sozusagen, weswegen jetzt quasi diese ganzen beiden Artikel mit Herzinfarkt, zu alt, mental Gedöns irgendwie, was vorher über Biden geschrieben wurde, ist jetzt quasi einfach 1:1 wird jetzt über Trump geschrieben. Da merkt man, dass da allein der Wechsel zu einem jüngeren Kandidaten so viel positive Prozentpunkte aus meiner Wahrnehmung quasi rausgelockt hat. Weswegen ich daraus so ein bisschen gelernt hätte, Wechsel lohnt sich immer. Also wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende, aber ich glaube, Leute haben zu lange Angst davor, Dinge zu wechseln, weil sie sagen, ah, wir haben jetzt so viel dieses Gesicht auf Wahlplakate gedruckt. Ich glaube, wenn man da einen charismatischen, guten Typen hat, der irgendwie dann durch diese drei Talkshows geht, die alle gucken, dann ist es ganz schnell geändert. Dann hat man ganz schnell, ach, der ist doch irgendwie der neue, junge, cool. Dann hast du diese ganzen netten Attribute, die Leute damit erstmal verbinden. Der ist nicht verbraucht und so. In meiner Wahrnehmung kann das wäre das gerade super smarte Moves, da einfach junge, charismatische Leute hinzustellen.
Ja, noch mehr Zeit, glaube ich, noch mehr Zeit. Wenn du jetzt damit anfängst, dann die Frage ist, hast du die Leute bei dir in der Partei?
Ja, das ist wie bei BMW, wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass dann nur so Leute
Ja. Nobody knows. Nobody knows.
Alrighty, dann fängt bei mir morgen wieder Schule an. Wird wieder malocht.
Malochen. Yes, sir. Same.
Wir sehen uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Peace out.